Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir, Philipp Rüeg, und mit dabei der Domi.
Hallo.
Und zu Gast Daniele Corciulo.
Hello, ciao zusammen.
Genau, der Daniele redet mit uns nämlich nachher über Barrierefreiheit in Games und auch ein bisschen im Internet, also vielleicht auch die Digitec-Webseite. Das Thema haben wir nämlich auch schon mal gehabt in der Vergangenheit, weil genau, der Daniele ist blind und kann aber trotzdem eben Sachen gamen, zum Beispiel, wie geht jetzt aktuell God of War Ragnarök, was wir auch gemacht haben im Let's Play. Könnt ihr also das noch nachschauen, das verlinke ich dann natürlich. Bevor wir aber zu dem kommen, noch kurz das Programm. Wir reden dann anschliessend nach dem Teil, haben wir noch kommen mit den News, wo es über Apple und ihre Chips gehen, wo es einen Teil davon in den USA beziehen, ab 2024. Über den 10-Jahres Call of Duty Deal mit Sony und Nintendo über Dyson-Kopfhörer. Denn der Simon hat sich für etwa 2.500 Stutz ein Direct Wheel, also so ein Lenkrad, getestet oder ist am Testen. Dann The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Willow und Miracle Mile. Und dann am Schluss noch in der Spielecke Marvel's Midnight Suns, The Callisto Protocol und Need for Speed Unbound. Und wir haben so viel Programm, ich sag's euch. Wir haben noch Community-Fragen. Und weil von der Community immer so wenig Fragen kommen, habe ich einfach eine künstliche Intelligenz gefragt. Sie soll uns doch ein paar Fragen stellen. Und ja.
Uiuiui, ob das gut kommt.
Genau. Aber wir fangen jetzt mal an mit genau Barrierefreiheit. Wir haben es in dem Let's Play, eben haben wir God of War Ragnarök gespielt, weil das eins von den wenigen Games ist, wo eben für Leute mit Einschränkungen zugänglich gemacht worden sind. Und Daniele, willst vielleicht du uns mal sagen, wie es das Game überhaupt möglich macht, dass du es spielen kannst?
Ja, es gibt mehrere Faktoren. Also zum einen haben wir Audio-Cues, die auf verschiedene Aktionen oder Ereignisse im Spiel aufmerksam machen. Und zum Zweiten haben wir, das ist ganz wichtig, also ich kann mit einer Taste kann ich mich ausrichten, so dass wenn ich gegen vorne laufe, dass es eigentlich nach einem Story-Fortschritt quasi wie weiterläuft. Oder? Weil das Problem ist, in einer 3D-Umgebung kann man nicht einfach führen. Oder? Also, das ist eigentlich noch relevant, dass es dort richtig ausrichtet. Und ja, nachher natürlich das Menü, das Sprachausgabe hat und so. Und sonst ist es spielbar.
Und ist bei diesen Audio-Cues, die haben wir ja gestern gesehen, oder wir sind durch alle durchgegangen, durch die ganze Bibliothek. Tust du die im Voraus, bevor das Spiel startet, gehst du die alle durch und tust die wie auswendig lernen oder lernst du die während dem Spielen auswendig sozusagen?
Also ich denke, ich mache es so. Sicher ist es am Anfang cool, wenn du mal durchgehst und schon mal die wichtigsten kennst.
Ja.
Es ist aber schon so, es sind recht häufig und im Verlauf des Spiels kommen nachher neue dazu, die vielleicht noch nicht, wo du noch nicht begegnet bist und dann musst du halt immer wieder schauen. Das ist schon so. Ich meine, es sind recht viel und keine Ahnung, die einen kommen irgendwie erst im Level 3, weil dann das Upgrade XY freigeschaltet hast und bis dann ist das noch nicht der Fall. Da bin ich noch froh, kann ich das aber wieder nachhören.
Genau.
Ja, also sind, wir haben sie auch beim Streamen gemacht, das sind extrem viele für Gegner greift an, ein Item liegt um, von dort ist etwas, oder die Geschichte geht dort weiter, oder dass dir die Steuerung abgenommen wird, wenn ein Video kommt.
Ja, und genau.
Musst du einiges lernen, ja.
Genau, wir haben es noch gestern gehört, beim The Last of Us kommt man noch, haben es noch wegen der Schüsse. Und das ist noch spannend, oder? Weil dir gesagt, du weißt ja nicht, wie viele Schüsse du hast. Da ist mir dann heute Nacht in Sinn gekommen. Man kann es herausfinden beim Waffenwechsel, dann sagt es einem, wie viel Schuss man geladen hat und wie viel noch Reserve. Aber die Information ist natürlich nicht permanent da.
Ja.
Also ich muss explizit den Waffenwechsel durchführen und dann weiss ich es, oder? Und jetzt kommen wir eben genau zum Punkt, oder, von der Szene. Wenn du natürlich am Spielen bist vorher und du bist viermal gestorben, dann überlegst du vielleicht mal, okay, wenn ich mich anschleiche, ich schaue, wie viel Schuss habe ich auf welcher Waffe. Mhm. Oder so, dass du dich vorbereiten kannst. Das ist jetzt natürlich gestern ein bisschen schwierig, weil die Szene katapultiert worden.
Ja.
Wir haben mit dem Daniele gerade den Pittsburgh gespielt. Das ist die in The Last of Us 1, wer es kennt, die eine Szene, wo man durch einen, ist ein Friedhof.
Zuerst war ein Friedhof, genau.
Das andere war nachher mit den Menschen in Pittsburgh. Genau.
Ist es so, jetzt bei The Last of Us, gestern war es ja so, dass vor allem mit den Clicker, die sich ein bisschen anders verhalten, das sind die Pilzzombies, oder? Die in The Last of Us vorkommen. Die sind ein bisschen anders verhalten als die Menschen. Die Menschen sind ein bisschen zurückhaltender gewesen, sage ich jetzt mal. Hast du das mit dem Spielen auch gemerkt, dass ein Unterschied sein für dich, wenn das als blinder Game ist, oder sind alle Gegner für dich wie gleich schwer gewesen während dem Spielen?
Ich könnte es im Fall gar nicht sagen, weil ich kenne natürlich nur meine Einstellungen. Ich weiss, es gibt, wenn man dort schauen, bei der Last of Us, gibt es effektiv in der Kampfbarrierefreiheit, gibt es gewisse Einstellungen, wo man kann sagen, der Gegner kann sich irgendwie nicht befreien, oder ist es so ein bisschen Sachen, wo wahrscheinlich, wenn man das ausschalten würde, es recht schwierig wäre zum Spielen. Ja. Also die Einstellungen sind recht detailliert, oder was man dort kann. Es ist jetzt, es kommt immer ein bisschen auf eine Challenge drauf an, wo man möchte. Ich meine, ich möchte ja, also wenn ich game, ich möchte ja unterhalten werden und durchaus auch ein bisschen Herausforderung, aber nicht zu viel. Also ich meine, ich finde, Herausforderung habe ich schon genug im Alltag. Das heisst, dass man nicht etwas machen soll, aber es soll ein angenehmer Grad sein zwischen Herausforderung und Spass.
Es soll nicht frustrierend sein, oder? Und du hast erzählt, bei God of War bist du bei einem Boss fast verzweifelt. Und dann erst im Nachhinein gemerkt, dass du noch eine Einstellungsmöglichkeit hättest, um das ein bisschen einfacher zu machen.
Ja, genau. Also ich würde fast sagen, ich habe heute Morgen um Brandon geschrieben, dem Engländer, der die Games auch reviewt, wo mir eben gesagt hat, es geht ja schon irgendwann, oder? Und nachher habe ich ihm geschrieben, kann das sein, dass du mir vergessen hast zu sagen, dass man die Einstellung müsste aktivieren. Und jetzt bin ich, er hat noch nicht geantwortet, Zeitverschiebung und so. Aber ich bin gespannt, was er sagt, weil meiner Meinung nach ist so nicht die Einstellung fast nicht möglich, weil sich der Boss immer wieder auflädt und es passiert so viel während dem Kampf, dass du unmöglich kannst auf Allgas reagieren.
Genau, du hast eingestellt, dass der Bosskampf Checkpoints hat, oder? Das sind wie verschiedene, weil sonst hättest du die, dann fängst du wieder am Anfang an mit dem Bosskampf. Und wie viele Stufen hat es denn eigentlich, wie viele Checkpoints? Also weißt
du? Das wüsste ich im Fall gar nicht.
Aber weißt du, 10 oder 5 oder? Das könntest du nicht sagen.
Du kannst einfach ein- und ausschalten.
Okay,
ich kann dir aber nachher nicht sagen, wie viel.
Ja.
Ich kann dir einfach sagen, es hat mich zweimal getroffen und ich habe es gleich geschafft. Sagen wir es mal so.
Okay. Und vor allem das Spezielle ist ja, wir haben dich danach gefragt, welches denn irgendwie vielleicht eines von den ersten ist, wo du wirklich selber können spielen kannst. Und du hast dann gesagt, es hätte ja wirklich gar nichts anderes gegeben. Ausser jetzt, der Last of Us ist dein erster, wo du selber können durchspielen
konntest. Ja, genau. Also alles andere, ich meine, oder jetzt kommt der Punkt, ich sehe 1,5%. Jetzt natürlich sind es nicht die einzigen Games, die ich bis anhin gespielt habe. Das ist schon so. Aber wir reden von Spielen, die ich selbstständig spielen konnte, ohne tränende Augen zu haben, weil es einfach sehr anstrengend war und überhaupt. Oder? Das ist in meinem Fall. Ich meine, ich spiele auch Gran Turismo, okay. Aber wie? Die Frage ist wie. Oder ich kann es nur mit Ideallinien spielen. Ich lebe mehr oder weniger vor dem Bildschirm und nach einer halben Stunde tun mir die Augen so weh, dass ich aufhören muss.
Ja.
Also dort erkennst du einfach ganz leicht die Linie noch, oder?
Genau, die Ideallinie. Und schon dort haben wir das Problem beim Gran Turismo 7. Ich weiß nicht, ob es Reflexionen oder was auch immer sind, aber etwas gibt bei mir während dem Spiel zum Teil ein extremes Flackern, wo nachher, das ist so störend für meine Augen, da muss ich nachher kapitulieren. Ja. Oder obwohl ich es eigentlich mega gerne spiele, weil Autofahren, da sind wir genau beim Punkt. Das kann ich selten in der Realität. ich sage bewusst schalten, weil es gibt zum Teil so Events, wo du mit Fahrlehrern kannst auf geschütztem Gelände so Erfahrungen machen, aber ja, das ist vielleicht einmal alle paar Jahre, oder?
Mhm. Ich habe das Video auf dem YouTube-Kanal gesehen, kann das sein?
Ja, genau, das ist gar nicht.
Die Leute, die interessiert.
Genau. Ja, mit dem Cupra Formenta ja recht Spass gehabt letztes Jahr. Ja. Genau, und genau aus dem Grund würde ich eigentlich gerne können Auto fahren im Game, oder? Und ich probiere es, aber eben, ich muss da extrem, ja, es ist wirklich mit Einschränkungen verbunden. Und einer, der nichts sieht, kann das nicht spielen, oder? Ja. Das muss man sagen. Hingegen ist The Last of Us kannst du spielen, wenn du nichts siehst. Das ist durchaus möglich.
Ja. Das ist ja 2020 rausgekommen, The Last of Us Part 2, oder?
Ja.
Und hat es in der Zwischenzeit noch positive Beispiele gegeben von Games, wo du musst sagen, die sind jetzt auf einem ähnlichen Niveau gewesen wie The Last of Us Part 2?
Nein, eigentlich nicht. Also klar, God of War macht es in dem Sinn nicht schlecht, wenn gewisse Sachen nicht funktionieren oder nicht gut funktionieren. Das muss man sich doch vor Augen führen, es ist extrem komplex. Und ja, es gibt Sachen, die nicht gehen. Und es gibt Sachen, die man relativ einfach lösen könnte, wie der Skillstree und so weiter und so fort. Aber gemessen an der Komplexität ist es eben gleich recht gut gemacht, muss ich sagen. Also ich habe gestern noch recht viele weitergespielt. Ich bin jetzt gerade bei dieser Riesin da, wo man nachher mit so einem Tier durch den Fluss.
Ich weiß nicht,
was es für ein Tier ist im Fall, keine Ahnung, aber es ist. Ja.
Von meiner riesen Büffel ist das, glaubst du?
Ich glaube.
Ja, Jolle oder so, jetzt okay. Es ist immer angejodelt worden.
Ja, genau. Und du redest vom Ding, weil du schaffst schon mit eben entweder mit. Dass du es vorliest, ein Screenreader oder Audio-Cues und genau im God of War, also Domi und ich auch schon eben kritisiert haben, dass die Menüs so kompliziert sind, das macht es natürlich nicht einfach, wenn man sie nicht sieht. Und dann, das du vorher gesagt hast, eben, es sind nicht alle Menüpunkte, sind dann wieder gesprochen. Ja. Also der Talentbaum, der Skilltree zum Beispiel, dort gibt es einfach keine Erklärung. Es sagt nur Skilltree. Und dann, wenn man dort im Skilltree dann rum navigiert und möchte etwas auswählen, was man freischalten will, hat es keine Erklärung.
Es sagt sogar explizit, Screenreader is not available.
Ja.
Also,
ja,
sie sie wissen, dass der Screenreader nicht verfügt. Also, das kommt noch dazu, oder?
Ja. Ja. Aber wie hast
und
denn...
nur auf Englisch.
Ja.
Bis jetzt.
Ja, vielleicht noch, was ich auch noch interessant finde, das Beispiel mit der Last of Us, das du uns gezeigt hast, und du eben gesagt hast, das ist eben noch besser, weil dort in den Zwischensequenzen, weil das
verzählt... Genau, du hast auch die Deskription.
Ja. Wo dort wirklich erzählt, was man sieht. Und im God of War ist es einfach so, du hörst einfach reden, aber es ist keine Ahnung, was passiert.
Genau. Und zum Beispiel in The Last of Us, das kommt auch noch dazu, da kannst du im Fertigungsmenü, das wird gesagt. Also ich kann meine Waffen aufrüsten, ich kann meinen Rucksack anschauen, etc. etc. Also das ist durchaus machbar, oder? Das haben wir jetzt nicht gezeigt, aber einfach,
Wie hast du
das besser gelöst?
Und wie hast du denn vor diesem Spiel gespielt?
Ja,
oder wie spielst du alle anderen Games, die eben...
Ja, eben, das ist immer sehr fragend. Also vorher, klar, zum Teil in Gemeinschaft, oder? Also ich meine, ich angefangen, keine Ahnung, Anfang des 90er Jahre in der Arcade-Halle mit den Cousin oder Kollegen. Irgendwie der eine hat den Knüppel bedient, die anderen Knöpfe oder einen Flipperkasten, der Kollege zum Teil auch Kugelkunde gestellt und so. Oder? Aber ansonsten ist halt, also entweder musst du etwas mit ganz simpler Grafik, ich habe zum Beispiel so eine Pandora-Box Arcade-Maschine daheim, die ich ab und zu anhänge, so ein bisschen für Arkanoid und so Zeugs. Das geht noch nicht so knapp mit den Augen. Und ansonsten musst du halt einfach, das ist das Problem, bei den heutigen Games musst du probieren. Also zum Teil kaufst du Spiele, weil sie sagen, du hast eine Ideallinie, aber du siehst es eben gleich nicht genug. So ein Beispiel ist zum Beispiel Assetto Corsa Competizione, da hast du zwar eine Ideallinie, aber die ist so schlecht für mich, die sehe ich nicht. Also das ist gut. Was machst du jetzt? Jetzt hast du das Game gekauft, Download, 50 Stutz, jetzt hast du halt Pech gehabt, oder? Hm. Ja.
Ja, also, yeah, gibt es denn da keine Sammlung, wo irgendwie, weißt du, oder wenn ich, also gibt es so wenig Spiele, dass es gar niemand muss eine Sammlung machen, wo sagt, dieses Spiel wäre gut ja. für die
Leute? Ja, also ich würde schon sagen, auf so AAA-Games gibt es eigentlich fast gibt's so wenig auf Konsolen, wo man jetzt muss sagen, dass die, die sich informieren, die wissen es, aber es gibt wirklich keine offizielle Sammlung, yeah. oder? Es gibt schon, es gibt nachher auch, es gibt zum Beispiel audiogames.net, ist so eine Seite, wo so mehr so experimentelle Games bewirbt. Es gibt auch so einzelne Indie-Entwickler, die auf Steam gewisse Sachen probiert haben oder auch gewisse Mods gemacht haben. Zum Beispiel Hearthstone ist so ein Beispiel. Yeah. Wie heißt es?
Blizzard.
Genau, ja. Da hat es einen Entwickler gegeben, der hat bei jedem Update hat er müssen sein Mod anpassen. Und du hast aber können als Blinder spielen.
Okay.
Jetzt hat er irgendwie das Projekt aufgegeben, er hat keine Zeit mehr. Und ich glaube, es hat recht Bewegung gegeben, dass Blizzard das Zeug von sich aus implementiert. Mhm. Weil sie hat gesagt, cool. wenn es ein Entwickler kann machen kann, der ja. mit dem Game nichts zu tun hat, dann wäre es für das Studio selber wahrscheinlich nicht so eine Sache. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht mehr weiterverfolgt, weil, ja, es ist, ich weiß nicht, ich habe ein recht komplexes Game gefunden mit all diesen Karten.
Ja.
Du musst merken, wie, wo, wieso. Ja.
Wird dir dort einfach Karten jeweils vorgelesen, dass du weißt?
Ja, Karten, was ist, du kannst mal schauen, wer was, also was der Gegner auf dem Feld hat.
Ja.
Du musst ja wissen, oder? Je nachdem, welche Karte du spielst.
Aber hast du denn mehr Zeit? Weil, ich meine, man hat ja einen, es gibt ja einen Timer pro Zug. Hearthstone ist ein Kartenspiel gegen einen ja. anderen Spieler. Und man zieht aus seinem Deck Karten, aber es hat irgendwie pro Zug, hat man, ich weiß es nicht, 20 Sekunden, eine halbe Minute Zeit.
Ich möchte im Fall nicht mehr. Es gibt sicher nicht einen Modus, wo du kein
Zeitproblem
hast.
Vielleicht schon.
Ich glaube, je nachdem, es gibt verschiedene Modi. Okay. Aber eben, es war recht ausgereift. Also, es sind nicht alle Modi zugänglich gewesen, das muss ich dazu noch sagen. Aber du hast effektiv können Partien spielen. Ich habe zum Beispiel gegen meine Freundin gespielt. Oder so, oder? Wo es ähnlich ist. Das ist echt noch witzig
gewesen.
Ja,
klar.
Cool, ja.
Jetzt, was mich noch interessiert, die God of War, wo jetzt ist ja. rausgekommen, das tut ja sehr, oder im Vorfeld, vor dem Launch, haben sie ja sehr damit ja. geworben, dass das Spiel ja. Accessible ist, dass es all die Optionen ja. hat und so. Hast du schon mal eine Situation gehabt, dass das Spiel, das Gefühl hast gehabt, weil das Spiel das so beworben hat, wo sie explizit gesagt haben, hey, ja. bei uns können alle Leute mitspielen, dass du es gekauft ja. hast und dann gar nichts damit hast können anfangen?
Gar nicht, ist falsch, aber nicht viel, oder? Microsoft ist ein Beispiel zum Teil. Also, die haben angefangen vom Forza Horizon, wo sie sagen, ja, Screenreader, ja, es gibt einen Screenreader. Bei den wichtigen Teilen ist er aber, sagt so, Screenreader ist not available. Und nachher, also, die sagen, oh, ja, blind, oder? Und das ist einfach eine Autosteering-Funktion, wo im Prinzip, du gehst echt nur Gas.
Yeah.
Oder? Natürlich hast du auch Ideallinien und du kannst zurückspulen und so, aber oder so, wie man das so liest, würde ich sagen, als Vollblinder kannst du es gamen. Und das ist nicht so. Und dieselbe Geschichte ist übrigens auf dem Flight Simulator 2020. Ich würde mich sehr interessieren. Es hat sogar Add-ons gegeben für Flugsimulatoren, um die barrierefrei zu machen. Und auch dort, ja, die Menüs werden vorgelesen, aber also, du kannst zum Beispiel keinen Flugfunk durchführen mit Sprachausgabe, ja. was aber ja eigentlich theoretisch machbar wäre.
Ja. Ja.
Oder man könnte ja zum Beispiel sagen, gut, okay, als blinder Pilot kannst du jetzt vielleicht nicht gerade alle Sachen machen, aber zumindest Flugfunk kannst du realistisch machen, simulieren. Das wäre ja machbar, oder?
Ja.
Ja.
Hast du von der.
So, nein, mach
nur. Sag nur.
Ja.
Ich wollte noch fragen, ob, Daniele, ob du von der Alexa-Sprachbefehl gehört hast, weil es so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, wie wir es jetzt besprochen haben. Alexa hat, also wir haben den Artikel heute Morgen zugeschickt bekommen, ja. Ich finde es mega spannend. Ja. Anscheinend gibt es die Funktion jetzt im Dead Island 2, wo es die Alexa-Integration gibt. Alexa ist der virtuelle Assistent,
ja,
von Amazon.
Ja,
ist daheim. Und der ist jetzt in das Game integriert und dort kann man anscheinend wirklich der Sache oder der Aspekt vom Game mit der Sprache steuern. Also du kannst zum Beispiel, ja, wie Zombies anlocken, indem du sagst, hey Zombie. Oder du kannst deine Axt auswählen als Waffe, indem du sagst, hol mir meine Axt. Oder du kannst einen Wegpunkt setzen. Also du kannst am Game irgendwie sagen, hey, wo ist die nächste Werkbank? Führ mich zur Werkbank. So. Hast du von dem schon gehört? Oder stellst du dir das wie für dich als sehbehinderter Gamer praktisch vor, wenn es so etwas gibt, als Standardfunktion im Game?
Ja, das ist sehr schwierig. Also erstens, ich habe nicht gewusst, dass es effektiv ein Game gibt, das das so weit unterstützt. Aber grundsätzlich stellt sich halt schon ein bisschen die Frage, wie wird die ganze Umgebung drumherum dir mitteilt. Weil weißt, das ist ja gut und nett, dass du kannst einen Zombie mit Sprache anlocken. Also, wir reden immer von einer sehbehinderten Person, gell? Und ich meine, je nachdem, wenn wir jemanden haben mit Körperbehinderung, der zwar kann sehen und regeln, aber die Arme und Füße nicht bewegen, dann sieht die Sache vielleicht schon ganz anders aus. Ja, dann mag das für den nützvoll sein.
Ja.
Und die Typ von Einschränkungen gibt es ja auch. Oder? Wir reden jetzt vor allem über Blinde und Sehbehinderte, aber zum Beispiel die mit Körperbehinderungen, die brauchen andere Anpassungsmöglichkeiten. Mhm. Oder? Also ich finde es mega spannend, ich müsste mal den Artikel lesen und das Game, weil was ich mir halt schwierig vorstelle, ist, wenn du ja nicht weißt, was abgeht im Game,
ja,
dann kannst du zwar schon einen Sprachbefehl geben, aber in Bezug auf was? Also, weißt du, wie meinst
du? Rufst immer, stand Zombie? Stand Zombie? Ja. Zombie? Ja. Gut, in diesem Game wird es immer Zombies haben. Es ist ja noch nicht draußen, genau. Das muss man auch noch sagen. Es kommt,
erst, genau.
Nächstes Jahr.
Im Februar. März, so irgendetwas. Ja,
ja. Ja, das ist. Auf Xbox oder was?
Ich glaube, überall.
Auf Xbox und PC, genau.
PlayStation sicher auch. Okay.
Aber die Sprachsteuerung mit Alexa ist im Moment auf Xbox und PC möglich, genau.
Ja, ja,
also, okay. Wird möglich sein, dann, ja.
Ah, das ist auch noch, ja, vielleicht ein Punkt, vielleicht können wir nachher dann noch über Webseiten, ja, kurz etwas reden, aber du, ja, spielst schon auf PlayStation, also gibt es da einen Grund, ist das von PC, Xbox und PlayStation, ist das die zugänglichste? Oder?
Ich spiele auf allem. Ich spiele auf PC, auf PlayStation, Xbox, Switch. Ich spiele einfach dort, wo man etwas einigermaßen kann spielen, versuche ich zu spielen. Sagen wir es mal so. Ja, zugänglich ist nicht so schwierig. Also Xbox hat durchaus auch Zugänglichkeitsfunktionen. Ich habe vorhin nicht Microsoft grundsätzlich schlecht machen. Im Gegenteil, gewisse systemweit implementierte Funktionen, wie der Zoom, funktioniert zum Beispiel besser auf der Xbox. Es geht jetzt einfach darum, dass das recht bekannte Games sind, die, ja, wirklich von A bis Z umgesetzt wurden, mehr oder weniger. Ja. Und Microsoft hat, ja, sie machen, ich will nicht sagen, sie machen nicht, aber es ist alles so ein bisschen, ja, wir sind so ein bisschen halbfertig, so ein bisschen, ja, schön, wir können darüber reden, es ist nett und cool, aber irgendwie im Bereich Game, wohlverstanden, sonst macht Microsoft schon viel, das muss ich auch gesagt haben, ich möchte nicht Microsoft irgendwie schlecht machen.
Ich glaube, sie haben auch mit so einem Controller, ich glaube, sie haben einfach noch ein paar, genau, gute Lösungen für Leute mit körperlichen Behinderungen.
Ja, genau, ich glaube, dort ist eben Sony recht hinten drin. Ja. Wir hatten eine Podiumsdiskussion am Samstag gehabt und jemand hat auch gesagt, ja, ich habe noch PS4, und irgendwie hat er einen Controller gemoddet und für irgendetwas bräuchte er einen PS5, aber eben, es sind halt wieder Geld. Und du kannst nicht, ich meine, bei Xbox hängst du einfach die Quad-Stick an und da kannst du alles anhängen an diesen Controller. Von irgendwelchen Beiss-Prothesen, die du kannst draufbeissen, zu weiss ich was, und es funktioniert, das ist oder?
Cool, ja. Genau, jetzt der andere Punkt, den wir auch noch angesprochen haben, weil wir eben auch mal etwas über so Barrierefreiheit gemacht vor ein paar Jahren. Und dort ist uns eben auch schon aufgefallen, dass Digitec-Webseite ist sehr schlecht optimiert war für Leute mit Behinderungen. Und du hast jetzt uns gesagt, das ist offenbar, hat sich noch nicht so viel geändert.
Ja, so so gut wie Digitec auch sonst wirklich finden mit Artikeln und so, aber ja, das Einkaufserlebnis ist leider jetzt nicht unbedingt eins von den Besten. Die sind sogar auch immer in meinen Demos, aber nicht, um euch schlecht zu machen auf Top, sondern weil Digitec kennt man. Ja. Oder es ist immer, das Problem ist, oder ich bin ja als Accessibility Consultant tätig und ich muss ja ein bisschen demonstrieren. Und es macht immer Sinn, wenn man etwas demonstriert, was die Leute kennen. Ja, das heisst, ja, die Webseite braucht eh niemand. Oder und so. Oder Geisha, oder und so. Und zum Beispiel, also grundsätzlich, oder, wenn ich navigiere auf einer Webseite, muss ich mich vorstellen, ich habe, für mich ist es kein, oben rechts oder links. Für mich ist es einfach ein Bandwurm, wo ich navigieren kann, in dem Semantik hat. Also ich kann zum Beispiel der Überschriften navigieren, genau, und da weiss ich, wie die Website aufgebaut ist, oder? Wenn man eine klare Hierarchie hat, wenn zum Beispiel Listen als Aufzählung formatiert im HTML und wenn natürlich relevante Änderungen auf dem Bildschirm mitgeteilt werden. Zum Beispiel der Autocomplete ist so ein Thema bei euch. Schade, können wir jetzt nicht wirklich demonstrieren, aber wenn ich mit dem Screenreader jetzt etwas suche bei euch, dann komme ich gar nicht mit über das überhaupt Suchvorschläge erscheinen.
Ah, die liest es nicht vor. Es liest, du weißt, du bist im Suchfeld und gibst etwas ein, aber du hast keine Ahnung, was es rausgibt.
Genau. Beziehungsweise ich kann nachher auf Enter drücken. Oder vielleicht per Zufall kann ich vielleicht auf die Idee kommen, Pfeil runterzudrücken. Aber du musst immer erst bedenken, oder ich bin im Prinzip spezialisiert auf die Suche von Sachen, die nicht funktionieren.
Ja.
Das heisst, ich werde mit grossem Gefluche und dreifachem Mehraufwand wahrscheinlich irgendwie zu Gang kommen.
Ja.
Aber das ist nicht die Mehrheit der Leute, die Anwender sind mit Behinderung.
Ja.
Oder? Und auch ich meine, es ist etwas anderes, wenn ich einen Job habe, dann möchte ich Quellcode analysieren und schauen, komme ich raus, wieso das es geht oder nicht geht. Aber wenn ich möchte einkaufen in der Freizeit, dann möchte ich die Sache möglichst schnell erledigen. Oder dann möchte ich mich nicht mit den Problemen umschlagen, warum geht es den Schalter nicht? Ah, da kann man nur mit der Maus anklicken. Ja. Also, das ist ein Beispiel, oder?
Wie müsste jetzt die Seite, oder generell, oder vielleicht eben gerade anhand von Digitec, wie müsste die wie gut aufgebaut sein, damit sie du könntest einfacher bedienen?
Da gibt es ganz viele Sachen. Es gibt die sogenannten WCAG-Richtlinien, mittlerweile 2.1, die, glaube ich, etwa um die 80 Erfolgskriterien haben. Tut mich jetzt nicht auf Zahlen festlagen, aber ungefähr die. Und die schreiben ganz Verschiedenes vor, oder? Also von Kontrast über Semantik eben. Und wichtig ist vor allem, wenn man, sobald man vom Standard HTML abweicht, also die ganzen JavaScript-Sachen, dass man dort die semantischen Informationen mitgibt. Es gibt so einen Standard, der nennt sich ARIA, das heißt Accessible Rich Internet Application. Und da kann man zum Beispiel eben so Sachen wie Autocomplete und so, kann man so bereichern, dass im Browser die Informationen auch mitgegeben werden.
Ja.
Also, wir wissen jetzt nicht, wie technisch spezifisch wir wollen da eingehen, also, aber was ist wichtig?
Grundsätzlich geht es dir darum, die semantischen Informationen, dass eigentlich alle Menüs, also vermutlich einerseits, das ist so nicht Semantik, aber dass es eine klare Struktur hat, damit du einfach kannst durchnavigieren und nicht da noch links und dort rechts und dass alles wirklich können lesen werden, also eben von HTML interpretiert werden, sodass es dein Reader interpretieren kann. So.
Genau. Okay. Oder? Also, dass man eine Überschrift als Überschrift auszeichnet im HTML und nicht einfach fett und und grün macht, oder? Zum Beispiel, oder? Kurz gesagt, gell? Das ist natürlich alles an der Oberfläche kratzt. Es gibt, das möchte ich noch sagen, es gibt von der Stiftung Access for All, gibt es der Accessibility Developer Guide.com. Also, alles accessibility-developer-guide.com. Wo extrem detailliert aufgebaut ist. Also da geht es darum, vom Einrichten von einer Testumgebung über Codebeispiele mit Widgets, also unter anderem ist schon ein Autocomplete dort drin, etc. wo eigentlich sehr eine gute Hilfestellung ist für Leute, die sich mal damit auseinandersetzen wollen.
Ja. Wie nimmst du unsere Shops wahr, falls du dort mal irgendetwas musst abholen musst, was du bestellt hast?
Können wir erzählen? Du hast es gestern im Primis erlebt mit mir, oder?
Genau.
Wir haben etwas bestellt, das eben würde ich wahrscheinlich mal anbekommen, oder? Mhm. Aber im Prinzip, das Szenario läuft meistens so ab, oder? Wenn ich jetzt allein komme, das erste, was ich finde im Shop, ist einmal eine grosse Halle mit Ding, wo man hört, und ein paar Touchscreens. Mhm. Und dort fängt es schon an. Also, falls ich irgendwann mal an die Theke vorlaufe und nicht auf mein Nummerli warte, dann hat das nicht damit zu tun, weil ich ein arroganter Sieg bin, sondern es hat damit zu tun, dass ich einfach den Touchscreen nicht bedienen kann. Das heisst, irgendwie muss ich mich aufmerksam machen, mhm. oder? Jetzt muss man dazu sagen, das Personal von Digitec ist doch relativ freundlich und die realisieren das, okay, da kommt einer, der braucht auch Hilfe. Aber im Prinzip kann mir der Prozess, wie er angedacht ist, kann ich nicht gehen, so.
Gar nicht oder, anfangen kannst du es eigentlich.
Nein, ich kann es gar nicht anfangen. Oder, da müsste es eigentlich Lösungen geben, das ist irgendwie keine Ahnung, du kannst einen QR-Code scannen, dann wirst du irgendwie auf ein Portal geleitet, dann kannst du sagen, okay, ich möchte das abholen. Und ja, klar, natürlich müsstest du nachher immer noch wissen, welche Nummer leuchtet auf, oder die müssen irgendwie angesagt werden. Und vielleicht muss der eine rufen, hier, hier, aber man könnte es optimieren.
Ja, das könnte ja auf dem Handy, ich könnte dir eine Benachrichtigung schicken, fragen, jetzt bist deine Nummer dran.
Ja,
also.
Genau.
Gibt sicher Lösungen.
Genau, irgendwie so. Oder man muss halt ein bisschen um die Ecke denken, so wie ich so
sage. Touchscreens gibt es ja nicht nur bei uns im Shop, das gibt es ja mittlerweile, keine Ahnung, auch wenn du zu jemandem heimgehst und probierst zu läuten, zum Beispiel bei uns ist es so, haben wir nur noch ein Touchscreen unten. Gibt es eine Möglichkeit, die irgendwie mehr accessible zu machen, oder ist für dich eigentlich nur wie die Bedienung mit Tasten die Lösung, wenn du so in dieser Situation stehst?
Ja, das kommt jetzt ganz aufs Device drauf an, weil ich bin iPhone-User. Und ohne Tasten. Also iPhone hat zum Beispiel wunderbar eine Sprachausgabe implementiert. Und die läuft einfach so, das nennt sich VoiceOver, findet ihr alle unter Bedienungshilfen. Wichtig, wenn ihr einschaltet, vorher sofort merken, wie es funktioniert, sonst habt ihr 3 Stunden, bis es wieder abstellt. und zwar, der Clou ist gegeben, wenn das läuft, dann könnt ihr mit dem Finger auf dem Bildschirm umfahren, dann wird euch alles vorgelesen. Mhm. Und wenn die Möglichkeit kommt, die ihr wollt auswählen, dann kann man die mit einem Doppeltipp auswählen. Oder? Also irgendwo auf dem Bildschirm.
Ja.
Das heisst, und nachher gibt es so Gesten, zum Beispiel mit von links nach rechts wischen, dann geht es immer ein Element weiter, oder von rechts nach links geht es immer eins rückwärts, oder? Und so kann ich nachher echt das ganze Interface bewegen und das auch nutzen. Also ich bin zum Beispiel ein grosser Fan von sämtlichen Haushaltsgeräten, die eine super App-Steuerung haben, die natürlich auch barrierefrei muss sein, aber das erleichtert mir sehr viel. Zum Beispiel steuere ich meine Kaffeemaschine mittels App, meine Jura oder mein Hue-System von Philips. Also, was ich damit will sagen, ist nicht so, dass wir Touchscreen nicht accessible machen
können.
Die Frage ist einfach, hat es der Hersteller bedacht? Und jetzt in dem Fall von Leute wird es wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Das Gleiche, das möchte ich auch noch kurz anmerken, es gibt jetzt neue so Zahlterminals von ZoomUp, glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob von ZoomUp, aber auf jeden Fall gibt es neue Zahlterminals, wo jetzt einen Touchscreen haben. Wo zum Teil wo kleinere Leute verteilt werden, das ist also durchaus auch so zu Situationen gekommen, wo Leute blind müssen den PIN am Angestellten sagen von der Karte, weil sie das Zeug nicht können bedienen, oder? Ja. Und da muss man halt auch sagen, die das Zeug zulassen, also von der, ich weiß nicht, Finanzüberwachungsbehörde oder was auch immer, ich finde, da müssen wir halt auch sich überlegen oder Gedanken machen, okay, bevor man so etwas standardmäßig einführt, oder?
Ja. Ja, ist extrem spannend. Ich würde sagen, wir machen haben ja noch einen ganzen zweiten Teil von einem Podcast.
Ja.
Aber ich finde es ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da würden wir sicher wieder mal darüber reden. Eben, vielleicht beim Dead Island oder vielleicht merken wir dort vorher schon, dass das ein Quatsch ist. Aber ich bin dort noch skeptisch, aber ich lasse mich gerne des Besseren belehren. Und genau, Daniele, danke vielmals fürs Mitmachen. Wie gesagt, wir verlinken dann noch vielleicht auch deinen YouTube-Kanal, falls die Leute deine Sachen dort und anschauen. Und
genau, ich bin nicht so extrem aktiv, aber gleich ab und zu kommt etwas.
Ja, das ist doch gut. Und eben natürlich das Let's Play, das wir gemacht haben, wo wir eben God of War und The Last of Us gespielt haben. Genau, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und dann bin ich zurück wieder mit dem Simon und dem Luca, wo wir dann in unsere News stürzen. Und ja, Daniele, danke fürs Mitmachen und genau, bis ein anderes Mal.
Genau, ja. Merci.
So, da wären wir wieder zurück in einer neuen Besetzung. Den Domi haben wir verabschiedet und neu, da der Simon und der Luca.
Hi zusammen.
Ich bin jetzt so frei und stelle euch vor, weil sonst macht ihr das immer falsch.
Ich finde das schön, dass ich vorgestellt werde. Das ist man fühlt sich leicht geschmeichelt. Hallo. Ja,
fühlt man sich gehörig, der Podcast Extraordinaire Luca Toni. genau, und genau, wir fahren weiter, wie schon eben angekündigt mit unseren News, wo wir über Apple reden und die, wo sie neu ihre Chips beziehen, über den Call of Duty Deal, über den Dyson-Kopfhörer, dann Simon, sein neues Direct Drive Lenkrad, über den Weihnachtsspecial von Guardians of the Galaxy, über Willow und dann endlich mal Miracle Mile, kann ich dir noch kurz erzählen. Und in den Spielen Marvel's Midnight Suns, The Callisto Protocol und Need for Speed Unbound. Und am Schluss habe ich sogar noch ein paar Community-Fragen. Ja, es ist ein Satzprogramm. Also, kommt dann, ich würde sagen, steigen wir gerade steil rein. Und mit Apple, wo eben offenbar 2024 dann ihre Chips aus den USA beziehen. Das ist eine von diesen Massnahmen, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Simon, du weißt da mehr dazu.
Ja, also nicht alle Chips. Ein Teil der Chips langt natürlich niemals, aber
alle
TSMC, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, das ist die grösste Chip-Hersteller auf der Welt. Nvidia bezieht da zum Beispiel bei denen. Die bauen eine Fabrik in Arizona. Das ist ein 40 Milliarden Investment in den USA. Das hat man schon gewusst. Das ist aber auch quersubventioniert. Der Biden hat ja in diesem Sommer einen dreistelligen Milliardenbetrag eigentlich zugesichert für Chip-Hersteller wie Intel und TSMC, dass die eben dafür dann oder könnt mit dem Kohle Fabriken bauen in den USA, damit man eben weniger abhängig ist von China. Produziert werden dort 4- und 3-Nanometer-Chips. Im Jahr 2024 dürfte das dann schon wieder veraltet sein, wenn man dann auf 2-Nanometer irgendwie in Taiwan setzt, aber es ist mal ein Anfang. Und sie können bis zu 600'000 Wafers pro Jahr dort rauslassen. In Taiwan machen sie im Moment 20 Millionen Wafers. Was ist ein Wafer, fragt ihr euch jetzt? Das sind so die runden Tafeln, wo man nachher Chips quasi daraus, salopp gesagt, ausschneidet. Also es sind ganz viele Chips nebeneinander. Mehrere hundert Chips haben sie auf so einem Waferplatz. Also es sind nicht nur 600'000 Chips, sondern 600'000 Mal. Ja. Wie viel das es wirklich sind, habe ich wenig rausgefunden.
Je kleiner das sie sind, desto mehr können sie dann drauf machen.
Ja. Genau. Wie viel das es nicht konkret sind, habe ich jetzt nicht rausgefunden. Das wissen sie wahrscheinlich auch gar nicht so. Aber das ist schon ein riesen Ding, weil ich meine, sowohl der Tim Cook als auch der Biden sind beide angereist, jetzt zum Spatenstich und so. Und für sie ist natürlich schon die Abhängigkeit von China ist das eine, aber eben, es ist Taiwan Semiconductors. Also sie sind ja dort schon mal nicht abhängig von China, sondern abhängig von Taiwan. Aber Taiwan ist natürlich schon noch als political hot potato, sage ich jetzt mal, wo dort vor der Küste von China und eigentlich von China ja nach wie vor eigentlich als zu China gehörend bezeichnet wird. Aber Taiwan hat sich selber dort als unabhängig bezeichnet. Sie sich ist natürlich schon ein Spielball dort von der Weltpolitik und es ist die Drohgebärden von China, die werden ja immer konkreter in der letzten Zeit. Also das sind dann nicht nur Manöver, die sie dort vorne dran machen, sondern es sind wirklich langsam also wie ein halbes Ultimatum, das man Taiwan stellt. Und das könnte dort natürlich schon früher oder später irgendwann zu einem ja, zu einem Krieg gekommen. Und dann wäre ich logischerweise ja, Chip-Produktion irgendwo am Anschlag, beziehungsweise könnte nicht weitergeführt werden. Und für das bereitet man sich generell vor. Also es geht da weniger dann um den Handelskrieg, wobei schon auch wegen dem, also der Handelskrieg, wo der, Donald Trump damals noch angefangen hat. Auch der ist Grund für das. Und übrigens auch, die, dass die Fabrik gebaut wird, weiss man schon seit der Trump-Ära. Aber es ist so, ja, der Trend dazu. Oder auch Intel baut ja eigene Fabriken, dann in den USA und auch in Deutschland sind Fabriken angedenkt, auch von TSMC und von Intel, die wollen beide in Standort Deutschland investieren. Einfach um das so ein bisschen, wenn man wahrscheinlich im Wirtschaftssprech zum ihre Standort diversifizieren, nicht wahr? Mhm. Was halt schon gefährlich ist, oder? Wenn einfach aus einer Anlage raus alle Chips kommen, dann muss die einfach stillstehen, das passiert nichts mehr.
Also das ist also TSMC, wo diversifiziert, also es ist ja nicht irgendwie Apple oder wer immer, es ist TSMC, wo diversifiziert, falls, oder
wie, ja, wie genau also, ich nehme an schon, dass da natürlich Regierungen ein vitales Interesse daran haben und auch die Firmen, die nachher Abnehmer sind. Oder Apple will ja, wird ja wahrscheinlich schon sagen, also das ist ja Zusammenarbeit, oder?
Ja, es wird subventioniert von den USA. Also
genau.
Okay.
Also von dem her ist schon staatlich auch getrieben. Und also Apple, das sind ganz viele verschiedene Ebenen dort drin. Oder das eine ist natürlich, Apple sagt, ja, wenn ihr uns da nichts zahlt, dann wollen wir da natürlich auch nicht irgendwie, also Chips beziehen aus den USA, oder TSMC sagt, wir bauen, oder Intel hat das vor allem gesagt, oder die haben gesagt, ja, wir bauen keine Fabriken einfach in den USA, wir müssen da schon Unterstützung geben, oder? Obwohl sie irgendwie einen Milliardengewinn machen jedes Jahr, finden sie, nein, das lohnt sich für uns nicht, oder? Und dasselbe
dann bei TSMC. Ja. Wie ist das, das weiss man jetzt vermutlich nicht, aber gibt es da Vermutungen, weil man macht es ja logischerweise in China und Taiwan und so, und generell in Ostasien, Südostasien, weil es günstig ist, oder? Und, ja. Eben, und jetzt gibt es ja eben, so, man will ja auch in Deutschland so einen Standard bauen. Ich meine, der Preisunterschied muss ja enorm sein. Also weißt du, wird jetzt das Telefon und so Zeugs einfach teurer? Oder
hey,
könntest du das kompensieren?
Das weiß ich noch nicht so genau, wie es das macht. Aber einerseits sind natürlich diese Subventionen werden jetzt wahrscheinlich das auch günstiger machen, die Produktion. Also weißt du, jetzt schon mal zum das aufstellen und nachher noch kann ich mir vorstellen, dass das weiter subventioniert wird. Also wie beim Cotton in den USA. Oder? Die hat ja noch riesige Baumwollenfelder, die sich auf keinen Fall überhaupt nie würden lohnen, aber das ist einfach quersubventioniert und so damit die Leute etwas zu arbeiten haben. Und weil ich kann mir auch vorstellen, dass die Chip-Produktion nicht, vor allem in so einem High-End-Bereich, das ist auch nicht, auch mittlerweile in China wirst du nicht können die absolut günstigsten Arbeiter anschicken. Oder so das Assembly-Zeug, das ist natürlich, die kannst du einfach irgendjemand anschicken, aber zur Chip-Produktion, glaube ich, ist auch in China, wird wahrscheinlich dort ein bisschen höhere Löhne zahlen, sodass der Unterschied auch nicht mehr so gross ist. Aber das ist mutmassig da. Das ist Halbwissen. Ja, aber ich glaube schon nicht, also weißt du, die schauen schon natürlich, also was sicher werden machen, wenn es teuer wird, wird es direkt an den Kunden übergewälzt, das ist klar, die werden nicht, das ist ja logisch, die werden ihren Gewinn nicht irgendwie, ja.
Zuerst Subventionen bekommen und dann den Rest trotzdem noch abwälzen.
Ja, also, genau, so wird das etwa laufen, ja. Aber also, weißt, es muss sich ja schon wirtschaften irgendwie und das kann man schon vorstellen, dass wahrscheinlich dort ja mit zwischen Subventionen und Mitarbeiter, die halt dann doch nicht so günstig sind in China, dass das irgendwo dort dann schon irgendwie profitabel. Oder für uns nicht, dass man es nicht direkt an uns weitergibt. Ja.
Ja, man muss auch, der wirtschaftliche Gedanke muss auch irgendwo sein, wenn es tatsächlich zu einem Eklat würde in Taiwan. Und das kann niemand im Moment ausschliessen. Schon gar nicht mit irgendwie 90 oder 100%iger Sicherheit. Wäre ja auch ein riesen Wirtschaftsverlust, wenn du plötzlich keine Chips mehr kannst herstellen oder bekommen. Das haben wir ja erst gerade gesehen. Mit der Pandemie, mit all den Geräten. Oh, wir haben Halbleitermangel. Was da an Umsatzeinbußen stattgefunden hat, weil man einfach das Produkt nicht mehr hat können herstellen. Oder? Also da muss ja auch irgendwo der wirtschaftliche Gedanke sein, man will sich absichern. Unbedingt. Ja, oder? Also es ist nicht nur einfach, also gibt mir Geld und sonst bleibe ich einfach in Taiwan, sondern das Risiko muss ja auch für Apple und all die grossen Hersteller mit einkalkuliert werden. Und dann hat man doch auch noch ein bisschen Eigeninteresse daran, vielleicht gleich.
Ich finde es, also ich rein jetzt aus unserer Perspektive, finde ich es eigentlich auch gut, dass man einfach grundsätzlich versucht, die Abhängigkeit zu verringern. Oder dass man nicht einfach eben vorher hat man einfach blind alles einfach dort produzieren lassen, weil einfach günstig und dass man jetzt halt merkt, das hat auch Nachteile und so wieder ein bisschen zurückverlagert, ist sicher nicht schlecht.
Ja, ja, Grenzen von der Globalisierung sind hart aufgezeigt worden während der Pandemie und so, und das ist und auch schon vorher mit dem ganzen Trade War und so, und dass irgendwie Frieden durch die Wirtschaft hat auch nicht funktioniert mit Russland und so. Man knallt auf den harten Boden von der Realität. Nach schönen 20, 30 Jahren von der Globalisierung und so. Ich finde auch, ja.
Fetten also Jahre sind vorbei.
Der Globalisierung.
Das stimmt überhaupt nicht.
Nein, stimmt überhaupt nicht. Das reichste 1% ist immer noch reicher geworden, während wir ärmer werden. Das ist schon so.
Ja, also schau, da gibt es noch andere, die noch reicher werden. Und das ist vermutlich Microsoft und Sony und all die. Nämlich dort geht es darum, wird immer noch der Deal. Microsoft ist ja dran, Activision Blizzard zu kaufen. Das ist ja noch nicht über den Tisch. Da gibt ja verschiedene Regulatoren, die das sozusagen challengen, die das jetzt anschauen wollen. In Europa, USA und England und überall. Und aus dem Grund macht Microsoft versucht jetzt immer ein bisschen mehr Zugeständnis zu machen oder Garantien zu geben. Und jetzt das meiste dreht sich um das Call of Duty, einfach weil Sony dort am Paukenschlau ist und dort sagt, hey, wenn das Call of Duty weggeht, das ist sozusagen die wichtigste Marke. Und darum ist das... du merkst einfach, Sony versucht, den Deal zu verhindern, und das ist sozusagen das Einzige, was sie haben, auch wenn man schon merkt, sie haben irgendwie überhaupt keinen Hebel. aber trotzdem, Microsoft hat jetzt gesagt, gut, wir machen dann, garantieren euch für 10 Jahre, das Call of Duty wird weiterhin auf Sony-Konsolen sein. Sie haben den Deal auch Nintendo und Steam überreicht. Nintendo hat dann unterschrieben, Sony hat das, soviel ich weiß, nicht kommentiert. Auf eine Art kannst du sagen, 10 Jahre ist jetzt auch nicht so viel.
Also 10 Jahre heisst einfach garantiert zeitgleich mit Xbox, genau. Und so, oder? Das ist das.
Ja, genau. Das ist, genau. 10 Jahre wird sie sicher noch, ich bin nicht mal sicher, ob zeitgleich, ich hätte das nicht gesehen, das Dokument. Okay. Aber einfach, dass es 10 Jahre einfach dort weiterhin wird kommen. Ich habe das Gefühl, Microsoft kann das problemlos garantieren, weil sie kassieren, ich habe das Gefühl, das ist im Interesse von ihnen. Sie kassieren dann, weil sie es verkaufen können, oder?
Das ist ja ihr Argument immer gewesen, oder? Das ist ja immer, wenn Sony gesagt hat, wir wollen nicht, dass ihr es exklusiv macht, dann hat doch Microsoft immer gesagt, ja, wir wollen es auch gar nicht exklusiv machen.
Jetzt haben sie es einfach vertraglich noch garantiert.
Ja, aber eben, es ist ja immer schon ihr Argument gewesen.
Ich glaube einfach, so viel Geld bei euch. Genau, sie machen es dann wie so, weil Sony motzt dann einfach immer, und so können sie natürlich dann wie den Regulatoren vorhaben, schau, wir haben das vertraglich da auch noch, jetzt haben wir es festgehalten, die werden das bekommen. Und ich glaube, es spielt dann gar keine Rolle. Sie haben dann immer noch die Werbung, dass sie können sagen, hey, im Game Pass ist es gratis, aber ja, da bitte, PlayStation User, ihr dürft das gerne kaufen, dann verdienen wir noch mehr, vor allem, weil die Preise ja jetzt bei allen wirklich um 10 Stutz rauf sind. Eben Nintendo, es gibt noch kein Call of Duty auf der Switch, aber sie versuchen es dort drauf zu bringen. Und was ich aber eben fast lustiger gefunden habe, ist eben, sie haben es dann auch bei Steam, also Valve, offeriert, und der Gabe Newell, der Chef, die haben dann das kommentiert und gesagt, nö, sie sind da, das interessiert sie nicht, sie unterschreiben keine so Deals, wo da so Sachen versprechen für in Zukunft, wo rauskommt. Sie sagen aber eben, Microsoft hat bis jetzt immer Wort gehalten, und darum haben sie auch keine Angst, dass das weiterhin wird erscheinen. Call of Duty ist ja erst seit kurzem wieder auf Steam. Das ist ja jetzt 5 Jahre weg gewesen. Das ist ja dann nur auf dem Activision Blizzard, also auf dem Battle.net verfügbar gewesen. Aber die haben mir gesagt, das spielt einfach keine Rolle für die. Obwohl es ja wirklich auch bei Steam überall in allen Ländern ist der Topseller gewesen, oder? Also es geht da nicht um wenig Geld, aber ich glaube, da ist die Firma einfach ein bisschen... Das ist ein bisschen
Absicht, ja.
Dann irgendwie auch ein gleich auch, oder irgendwie. ich habe es einfach noch spannend gefunden. Ich bin immer noch gespannt.
Das ist das Dauerbrenner-Thema. Es ist irgendwie alle paar Wochen haben wir es wieder auf dem Tisch. Wie geht das da weiter? Es ist ja doch schon recht wirtschaftlich. Also, wie sagt man dem Shapeshift? Nein, also,
ja,
es ist recht einschneidend für die Branche, glaube ich, der Deal. Das kann ich mir sagen.
Ja. Also ich muss, wir haben ja schon darüber geredet, ich muss irgendwie sagen, man kennt ja nicht immer alle Details, aber jetzt rein oberflächlich betrachtet, habe ich immer das Gefühl, es ist für uns als Endkunden eine gute Sache, weil irgendwie schlechter können die Arbeitsbedingungen sicher nicht werden dort bei Blizzard Activision, also rein aus dieser Sicht scheint es eine Besserung zu geben, und bei den Games muss ich auch sagen, also das ist jetzt nicht irgendwie wirklich gut gewesen, was da in der letzten Zeit rausgekommen ist. Jetzt die Previews, die ersten jetzt zu Diablo 4 ja. tönen wieder verdammt gut.
Ah, tatsächlich, okay.
Ja, ist wirklich extrem positiv. Also,
die sind jetzt gerade rausgekommen, ja, die haben vor ein paar Tagen, oder? Mhm. Oder mhm. sogar gestern.
Ja, also von dem her, sie können es offenbar schon noch, aber gleich.
Und das neue Add-on Dragonflight für WoW, das rausgekommen ist, scheint auch das beste Add-on seit Jahren zu sein. Das kann ich auch bestätigen aus erster Hand. Es macht wirklich riesen Spass. Also, man kann es ja irgendwie doch noch, wenn man will.
Ja, ja. Genau, es, ist einfach, es hat einfach mehr Feldritte dazwischen gehabt. Mhm. Aber und wie gesagt, ich meine, wenn Diablo 4, das ist dann halt einfach, ja gut, ob das noch für den Game Pass langt, das wird vermutlich gerade ein bisschen eng mit so nächsten, gegen Sommer soll sie dann mal kommen. Ja, ja, mal schauen. Ja, komm, und dann haben wir noch eine letzte News, wo ja, vor allem, man muss sich vor allem das Bild reinziehen. Dyson macht jetzt auch Kopfhörer, nachdem sie irgendwelche, was haben sie, so einen Atemmaske-Dingsbums haben sie sich auch rausgegeben, weißt du, so
ja, die,
Luftfilter, oder?
Ja, das, nein, Moment, ist die RGB-Luftmaske, die RGB-Maske?
Ist von Razer gewesen, aber sie haben auch so eine komische, sie haben auch so eine komische Maske im Fall gemacht. Macht ja Sinn, nur Staubsauger-Zeugs. Ja, jedenfalls, jetzt haben sie einen Kopfhörer und der Luca, du hast dir das angeschaut, was macht der, tut er den Ohrenschmalz, sagen, rausziehen?
Nein, ja, das leider nicht, aber der grosse... Die News ist ja, also sag mal, die ist wirklich Hot News, ist heute Morgen, heute Donnerstagmorgen ist die aus. Also vorgestellt ist ja der Dyson Luftreinigungskopfhörer schon im März geworden, aber seit heute Morgen kennt man jetzt auch mal die Specs, ein bisschen mehr Details. Also es ist so wie der grosse Staubsaugerhersteller aus Grossbritannien, aber mit Sitz in Singapur, greift der Kopfhörermarkt an. Eben, wie du gesagt hast, mit so einer Art Kopfhörer, wo ein Visier hat vor dem Maul, wo einem schöne frische Luft ins Maul weht, während man Musik hört. Das ist wahrscheinlich so wie ich früher mit Nutella und Fleischkäse. Beides für sich allein genommen ist ja super, dann kann man sie auch zusammen. Ist sicher auch eine gute Idee.
Das ist der, du meinst, das ist genau der, wo ist das Gleiche.
Richtig, der, wo im zu den Specs, also die Akkulaufzeit von dem Kopfhörer ist 50 Stunden, allerdings nur, wenn eben der Luftreinigungsvisier oder wie man dem sagt, wenn der nicht eingeschaltet ist. Wenn er eingeschaltet ist, kann man den in 3 Stufen einschalten. Auf der niedrigsten Stufe reduziert sich die Akkulaufzeit auf nur 4 Stunden. Bei mittleren 2,5 Stunden, bei hohen Luftreinigungsstärke 1,5 Stunden. Der Akku ladet sich in 3 Stunden wieder auf. Also, naja, wenn das Ding läuft, ist es nicht so langlebig, finde ich. Man kann es aber auch abnehmen, das Visier, wenn man keinen Bock drauf hat, mit so einem Ding rumzulaufen. Die Reinigungsleistung ist 99% laut Pressemitteilung. Was heisst
ja,
das?
Ja, was immer das heisst, das ist 99%.
99% der Schmutzpartikel.
Oder hey, aber wenn du es vor dem Maul hast, dann könntest du auch so die Mikrolaser da, weißt du, so Reinigung, dann könntest du gleich 10 putzen.
Ja, ja, aber why not, gell, so Ultraschall, so zzzz.
Wäre geil.
Das ist nicht, sag das nicht zu laut, also wenn Dyson den Podcast hört, wissen wir, was in 60 Jahren rauskommt. Ja. Dyson sagt, wenn wir schon bei den Schmutzpartikeln sind, man hätte es nicht auf Covid-19-Erreger getestet, weil es gäbe zu viele Variablen, um herauszufinden, ob es zu einer Infektion kommt oder nicht. Man hätte den Filter aber auf H1N1, also auf den normalen Grippevirus, getestet und auf MS Bakteriophage. Ich habe das jetzt mir erlaubt, nicht zu googeln, was das genau ist. Aber weiterhin haben wir auch noch Stickstoffoxid, Schwefeldioxid und Ozon. Wie lange hebt so ein Filter? Der hebt ein Jahr. Filter befindet sich gerade bei den Ohren. Dort wird die Luft nachher wie so reingesogen und über das Visier führen zum Maul und zu den Nasengewebe.
Haben Sie das Gefühl, das hat einen Markt? Das hat doch keinen Markt.
Hey, sie sagen, also Ihr Markt, ihre Begründung ist ja, du brauchst es in Städten, wo vor allem die Luft mega verschmutzt ist. Und dort ist ja sowieso auch laut. Darum brauchst du sowohl Noise Cancelling als auch frische Luft. Jetzt ist aber das Problem, dass die Städte, die wirklich so dreckig ist in der Luft, die haben nicht die 1000 Stutz, die das ganze Kombo-Set eigentlich kosten. Also weißt du, es ist so wie... Ja, in Bangladesch schaffst du 3 Jahre, für, dass du das Ding kannst leisten. Das so, oder? Ding
also, aber der Füchse ist noch raus. Der Füchse ist noch raus in der Sub-Zero, weil so sieht es aus.
Ja, ja,
Sub-Zero, aber
irgendjemand hat noch irgendwie geschrieben, es wäre noch geil, wenn wir da noch das Visier machen könnten. Dann hast du so ein Daft Punk-Helmet, ja. Und dann direkt noch mit AR und so. Das wäre natürlich auch sehr geil.
Absolut, absolut. Ja, also abgesehen von Luftreinigen, der Kopfhörer kann ja auch noch Musik.
Ja, genau. Das soll... ist so.
Ah, was? Das ist das. Das werden wir dann noch testen. Weil, zu dem komme ich noch. Aber der Dyson beschreibt den Kopfhörer als High-Fidelity-Kopfhörer mit einem Frequenzspektrum von 6 Hz bis 21 kHz. 11 Mikrofone sind verbaut an diesem Kopfhörer, wo ja, Lärm erfassen und bis zu 38 Dezibel aktiv unterdrücken, also Active Noise Cancelling. Eben genau, da sind wir beim Lärm in der Stadt. Mhm. Das Teil ist aber 595 Gramm schwer, was schon richtig schwer ist, ohne das Visier vorne dran. Nur der Kopfhörer alleine, 595 Gramm. Der Apple AirPod Max zum Beispiel, die wiegen 385 Gramm im Vergleich. Ja, und mit dem Visier ist das Teil dann 670 Gramm schwer, also über ein halbes Kilo auf dem Kopf. Ich glaube, mehr als anderthalb Stunden Akku brauchst du tatsächlich gar nicht, weil du es gar nicht viel länger willst, tragen
willst. Einmal, weißt du, wenn du so einen Stiernacken willst, dann kannst du das trainieren mit dem.
Workout, ja.
Kosten wird es 749 Pfund. Ein Preis für die Schweiz ist im Moment noch nicht bekannt. Jetzt habe ich die Zeit gerade nicht mehr offen. Es kommt in der Schweiz, also im Januar geht es los, der Verkauf. In der Schweiz soll es auch irgendwann einmal nächstes Jahr kommen. Ein genaues Datum ist aber noch nicht bekannt. Aber wir werden es auf jeden Fall testen. Bei uns, das wird Livio übernehmen. Sobald wir Testgeräte in die Hand bekommen, wird sie es testen, ob das wirklich etwas taugt oder nicht.
Da aber, bin ich gespannt.
Ja, also ich im Moment tönt es mehr nach Fleischkäse mit Nutella für mich.
Schrecklich. gut, für mich tönt es einfach teuer. Aber ja,
mal schauen.
Komm, ey, teuer ist sicher das, was Simon auch getestet hat. Das kostet sicher auch ein Gewehr, oder? Dein Mozza, wie Mozza von Mozzarella nehme ich an. Direct Drive. Mozza.
Ja, ich habe ein Mail bekommen von einem Importeur aus Deutschland, ob ich nicht ein Direct Drive Wheel testen will, um schnell da euch aufklären, um was das geht. Es gibt ja so Steuerräder für PC und Konsole und die geben dir Feedback, Force Feedback heisst das. Und das heisst, du spürst, wenn du das Auto rennen fährst, virtuell spürst du, was auf der Straße passiert. Die meisten Einsteigermodelle, die kosten so um die, ich sage jetzt mal zwischen 200 und sagen wir 400, 500 Stutz. Da ist dann auch Pedale gerade dabei. Und die haben aber entweder eine Übersetzung mit Zahnrädern oder sie haben eine Übersetzung mit einem, so einem Belt, also so einem, wie sagst du dem? So ein Keiler in einer Art, oder? Mhm. Und das ist natürlich weniger direkt. Jetzt gibt es aber dann Profi-Ausführungen, die nennen sich Direct Drive. Da bist du direkt am Motor, hast du nachher das Steuerrad quasi anmontiert und bekommst jetzt in meinem Fall von Mosa 21 Newtonmeter direkt an das Steuerrad. Das ist recht heavy. Also du kannst, das ist keine Chance, um dagegen zu steuern.
Wie andere hat es anders?
Das kann ich mir so direkt nicht sagen, weil
aber die haben ja so einen Newtonmeter-Angabe.
Muss ich mal schnell schauen, ja, das stimmt.
Sollst du mal weiter erzählen? Ja, genau. Du erzähl, ich schaue es noch.
Ich schaue mal schnell an. Genau, und Mosa ist ja so ein neuer Player jetzt auf dem ganzen, auf dem Markt. Früher ist Fanatec und so, das sind die Grossen gewesen. Die haben wir aber nie dürfen ins Angebot nehmen, weil die machen nur Direktvertrieb. Und Mosa ist jetzt der erste, wo wir bei uns im Shop, noch nicht, aber sie kommen, wo wir bei uns im Shop können nehmen. Das ist eine chinesische Firma, ist with a bang gestartet. Ich glaube, es gibt es seit etwa 2 Jahren erst. Aber sie haben schon jenes Produkt. Für die, die jetzt am Schauen sind auf der Kamera, so sieht das Steuerrad aus. Das ist so, das ist noch ein kleinere.
So ein kleines Formel-1-Lenkrad.
Das ist kein Formel-1, das ist eins für Rallye und so und für andere Kerne. Das Formel-1-Lenkrad gibt es auch, das ist wirklich das Kleine. Da hast du einfach, du kannst da einfach mit 2, 3 Dingen Traktionskontrolle und Brake Balance oder whatever du da drauf willst und dann ein paar Schalter für Pit-Limiter und dann hinten hast du natürlich ein oh, jetzt ist da hinten noch
Schraubenzieher,
magnetisch angehängt. Und da hinten
hast du einfach viele farbige Buttons.
Ja, und hinten hast du noch Kupplung direkt an diesen Schaltpedalen und dann kannst du oben dran schalten. Also das ist noch das Kleine. Es gibt eins mit einem Display innen dran, wo wirklich Formel 1, so ein viereckiges. Das ist aber nur das Steuerrad, das kannst du dann mit Quick Release anmachen und die Wheelbase, die kann ich jetzt nicht sagen, weil die ist hinten angeschraubt. Hammer. Ich habe nicht gedacht, dass es so ein Gamechanger ist. Ich habe natürlich schon gewusst, dass ich gerne mal ein Direct Drive testen würde. Ich habe ja ein Logitech damals beim Gran Turismo Let's Play bekommen und habe mit dem Gran Turismo gefahren, beim Playground Session, wo ich ja gar nicht mal so schlecht war. Auch gar nicht mal so gut, aber gar nicht mal so schlecht. Hey, und jetzt habe ich mit iRacing angefangen und es ist schon komplett was anderes so mit dem Direct Drive. Also du spürst wirklich, du musst es zuerst, es ist wirklich, ja, du musst es ein bisschen konfigurieren, so, damit wirklich, dass es so auf deine, ja, wenn du es halt am besten wahrnimmst, so, musst du dann halt immer so ein bisschen schalten und ein bisschen googeln und so, das dauert etwa einen halben Tag. Aber dann hast du, ey, du spürst wirklich jeden Untergrund. Du spürst sofort, wenn das Auto verreist. Du kannst wirklich geile Korrekturen machen und kannst so wirklich viel härter als Limit als bei diesen normalen Belt-Driven. Also dort ist wirklich, ich spürst es nicht so direkt.
Eben, gell, das habe ich jetzt sagen, die Unterschied von den Newtonmeter ist vermutlich vor allem die Feinheit, wie du, weil bei den anderen ist es auch schon so, dass man eben durch das, es ist nicht nur lustig, oder, dass es strenger geht, sondern eben genau, man spürt ein bisschen besser, ob das Auto mal ausreißt, aber eben, es ist nicht so genau. Ich habe übrigens eine Seite gefunden, die dort steht jetzt bei dem normalen Logitech G29, das hat irgendwie 2 Newtonmeter und irgendwie ein Fanatec CSW hat vielleicht 5 und das Beste hat irgendwie 7 Newtonmeter.
Ja, und Direct Drive geht dann einfach von dort. Ja, Direct Drive geht von dort. Also Mozart, der weiss mit 5 Newtonmeter, wo Direct Drive ist, glaube ich, oder 6. Also es gibt verschiedene Abstufungen, aber ich habe jetzt einfach das Gröbste, habe ich mir jetzt hier cool an. Kostet aber auch, zum den Preis, den du vorhin angedeutet hast, kostet, ich weiss den Preis bei uns noch nicht, weil wir haben es noch nicht im Shop, aber es sind, glaube ich, etwa 1000 Pfund. So. Also nur, aber dann hast du noch kein Steuerrad, das ist nur, und dann keine Pedale. Weil Pedale habe ich noch, das ist nicht keine Pedale. Das ist nur
ein Lenkrad.
Nein.
Was?
Nicht, du hast nur den Motor, wo du, weil das Steuerrad hat so einen Quick Release da hinten kannst du es einfach sehr schnell anstecken und ein neues ran tun.
Okay, was
hast du nur zusammen? Das? Also das Steuerrad selber kostet nochmal etwa 400 Stutz und dann Pedale sind glaube ich etwa 600 Stutz.
Also wow. 2500
Stutz. Und dann hast du aber noch kein, dann habe ich aber natürlich noch kein Racing Seat und weil ich keine habe, weil das sind so grosse Kräfte, dass ich das nicht, das kannst du nicht am Pult anmachen, das reißt direkt das Pult aus. Mhm. Das heisst, ich habe einmal ein Racing Seat für 1500 Stutz bekommen.
Hey. Also da muss man sagen, der Racing Seat gäbe es zumindest für 200 Stutz, wo auch schon funktionieren würde, oder?
Ja, nein, nicht mit Direct Drive. Nein. Für Direct Drive musst du schon 500, 600 Stutz ausgeben, damit das wirklich stabil ist. Weil es sind so Kräfte, das sind so massive Kräfte, das hebt nicht. Du reißt es aus. Weil Pedale sind eben auch nochmal sehr speziell, das sind so Load-Cell-Pedale. Normale Pedale haben einfach so einen Sensor drin, einen Drucksensor, wo irgendwie nicht so präzise funktioniert. Und die sind irgendwie mit 16 Bit, wird also wirklich dort mit, ich weiß nicht wie viele, Hunderttausende von Werten pro Pedale aufgenommen werden. Und auch das ist ein fucking Game-Changer, weil die Bremspedale ist so viel geiler. Du kannst so viel präziser anbremsen. Du weißt genau, wenn der Lock-up kommt und so. Es ist Hammer. Und
ja, ich meine, logisch, für das Geld kannst du ja ein Auto kaufen.
Ja, für das kannst du ein Occasion-Auto
kaufen. Ja, das ist schnells, aber...
Nein. Aber ich fahre im Moment eben bei iRacing eh nur mit einem Mazda MX-5. Ich tue schnell meine iRacing-Experience, wenn ich noch schnell da kurz abreißen, dann haben wir das auch noch diskutiert. Das ist schon... iRacing ist schon... Das ist schon etwas ganz Verrecktes. Das ist so ein bisschen wirklich wie iRacing, gibt es schon seit 2008 und das ist so der Goldstandard für online-kompetitives Simulationsracing. Du musst ein Abo kaufen. Das, so fängt es schon mal an. Es kostet, glaube ich, etwa 15 Stutz wie ein Netflix-Abo pro Monat. Ich habe aber einen Black Friday-Deal gemacht, 99 Stutz für 2 Jahre. Dann hast du aber erst einmal Basic-Autos und so. Dann kostet jede Strecke noch mal 15 Stutz, die du dazu kaufen willst. Und jedes Auto, das du dazu kaufen willst, kostet noch mal Ich glaube auch nochmal so, ja, zwischen 3 und 10 Stutz. Und es gibt, aber das Geile ist, es gibt 4 Disziplinen, oder? Es gibt so Oval Racing, so NASCAR, IndyCar, interessiert mich ein Schießtrack. Dann gibt es so Dirt Oval, interessiert mich ein Schießtrack. Dann gibt es Dirt Racing, interessiert mich ein Schießtrack. Das Einzige, was mich interessiert, ist Road Racing. Also typisch mit, weißt, Formel 1 oder Grand, also GT-Karren und so. Das heisst, die kannst du schon mal einschränken, weil all die Huren Oval kaufst nicht und all die Autos für die Oval kaufst auch nicht und für Dirts auch nicht. Und dann musst du aber anfangen, dann fangst du an, ich bin jetzt Rookie-Class, oder? Dann musst du zuerst Lizenzen machen. Und Lizenzen holst du dem, dass du möglichst super fahrst. Also nicht von der Strecke fahren und so, weil dann geht dein Rating runter und auch keinen Unfall machen. Das Problem aber in der Rookie-Class ist, das können alle nicht. Und es gibt die ganze Zeit, du bist abgeschossen und es gibt Unfälle, du bist die ganze Zeit so, fuck, 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 nein, nein! Weil du musst dein Rating irgendwie aufbringen, aber also die Typen können einfach, oder die Frauen, oder die Fahrerinnen und Fahrer, so muss ich sagen, können einfach auch nicht fahren. So wie ich übrigens auch nicht, logischerweise. Aber es ist jetzt noch sehr tricky, bis ich das Rating irgendwie hochbringe. Jetzt habe ich irgendwie 3 geile Rennen gefahren, mein Rating irgendwie um 0,1 Punkte, ist ja gleich, du musst von 2,5 auf 3 muss ich. Und ich habe irgendwie, bin ich auf 2,8 gewesen und so. Hey, ein Rennen komplett verkackt, oder? Zuerst mal voll irgendwie beim Qualifying schon irgendwie rausgefahren, schon Minuspunkte und nachher irgendwie abgeschossen worden, müssen in die Boxen zurück und so. Das ist einfach irgendwie... weißt du, wirklich dann nachher, ja geil, okay, ja, minus 0,5 Punkte, ja, fuck off. Aber das ist wirklich verdammt geil. Also, es macht auch verdammt Spass. Aber also, ich meine...
Man braucht 3'000 Stutz und ein Abo... Ja.
Und das Abo für iRacing, wenn man iRacing fährt. Und ey, ich schwitze an mich, ey, wirklich komplett durchgeschwitzt. Komplett, nach so 10 Runden an dem hohen Ding, bist du komplett durchgeschwitzt. Das ist wirklich geil. Wirklich, wirklich
ich
geil.
Ich erzähle euch noch von der einzig wahren Autosimulation, die viel günstiger ist.
Ja. Oh. Oh. Nein,
Mosa. Dort schwitzisch. Also gut, kommt, dann gehen wir weiter in Big Screen. Und dort geht es jetzt schon weihnachtlich los. Der Luca und ich, wir haben das Gleiche gesehen. The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Ich bin ja eben jetzt ab Dezember spätestens, Anfangs Dezember spätestens, muss ich wieder überall die Listen durchschauen mit guten Weihnachtsfilmen. Und wir haben dann eben zuerst Black Friday geschaut, wo noch so mittel war. Und dann haben wir gefunden, jetzt hat eigentlich noch Zeit, um nochmal etwas zu schauen. Und The Guardians, der geht nur 40 Minuten oder so. Mhm. Eben, halt das Holiday Special. Und ja, es ist eben mit der Originalbesetzung eben von The Guardians of the Galaxy und es geht darum, es ist Weihnachten und wie heisst es?
Peter Quill.
Nein, Star-Lord. Na gut, der hätte ich auch nicht gewusst. Aber die mit den Antennen und der
wo immer alle... Und der Drax.
Mantis
und der Drax.
Genau, die zwei. Der Fuchs und der Baum sind auch dabei, Simon.
Ja. Das ist das, ja. Nein. Masters of the Universe, oder was heißt?
Richtig.
Nein, Guardians of the Galaxy.
Also, die Mantis und der Drax, die wollen einfach an Peter ein Weihnachtsgeschenk machen und ihre Idee ist halt, dass sie den Kevin Bacon entführen, weil er ist Fan von dem, also schenkt mir doch einfach den dem. Und ja, ich meine, es ist einfach so ein es folgt. Das sind eigentlich die Hauptprotagonisten, die kommen am meisten vor. Und es ist einfach, also es ist sehr unterhaltsam gewesen. Es ist einfach so ein bisschen ein lustiges Abenteuer. Die zwei spielen lustig zusammen und wie sie dort auf der Welt halt irgendwie umstolzieren. Und weißt du, so typisch ihre Charakter ausspielen, oder? Der Drax, der einfach immer irgendwie unpassendsten Moment lacht oder einfach irgendwie. Es sind gerade irgendwie alle verkleidet dort, wo sie hingehen, weil was auch nicht, irgendein Festival ist oder irgendwie so. Das heisst, sie fallen dann gar nicht so auf und alle wollen Fotos machen mit denen. Und dann verprügelt er einfach mal irgendeinen, weil sie ja immer irgendwelche anderen Superhelden sind und dann das Gefühl haben, ah, das ist doch sicher, das ist der Captain America, aber es ist nur einer, der verkleidet ist. Und ein Haufen so kleine Jokes. Also ich es wirklich recht, es ist recht lustig gewesen. Auch ultra kitschig. Also wirklich gegen Schluss, dass es ist fast unerträglich kitschig. Also weißt du, mit der Weihnachtsbeleuchtung und so, da haut es die Hände raus. Und was ist mir noch aufgefallen?
Ja, aber das muss auch ein Holiday-Special auch sein. Also sonst wäre es kein Holiday-Special.
Das ist völlig okay. Es ist auch amerikanisch, oder? Also, aber es ist auch wieder so... Im Stil von den Filmen, also vom Produktionswert und so. Vielleicht ein bisschen weniger, aber es hat auch ein paar schöne so, Weltraumaufnahmen und so. Und kurzweilig, lustig. Alle spielen ihre Rollen und so. Was mir wieder auffallen ist, der Chris Pratt, der ist wirklich ein hure mieser Schauspieler. In der einen Szene muss er auch so überrascht reinschauen und ich dachte, willst du mich jetzt verarschen? Das ist wie wenn ich es machen würde. So, Philipp, tu mal überraschend reinschauen. Wow! Oh! So. Okay, first take, nehmen wir. Das ist wirklich, das ist einfach,
der ist
gut gesetzt.
Ein bisschen uninspiriert gewirkt. Habe ich wirklich, also auch schon in den anderen Guardians of the Galaxy Film anders schon erlebt. Und auch bei Thor Love and Thunder, dort am Anfang, wo er schnell vorkommt. Das,
stimmt,
das ist wirklich ein bisschen weird. Also irgendwie so, hat irgendwie nicht so zu seinem Charakter gepasst, wie ich ihn vorher kennt habe. Irgendwie so wirklich ein bisschen uninspiriert. Aber nein, sonst auch, ich bin auch völlig... Oder ja,
die Mantis, nur ist mir auch aufgefallen, dass sie ein bisschen anders gewirkt als in den Filmen irgendwie. Ich kann aber nicht sagen, wie. Aber dort ist sie vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht, ein bisschen zurückhaltender. Ja. Aber da hat sie halt eine aktivere Rolle. Vielleicht ist es einfach darum anders gewesen. Aber ich habe es sehr unterhaltsam gewesen. Sehr lustig gewesen, wirklich. Also wenn ihr das Weihnachts-Special wollt schauen, nur 40 Minuten. Schön gemacht. Witzig, auch dort Kevin Bacon. Es hat einen guten Song drin. Sie haben ein gutes Lied. Ich habe es richtig gut gefunden.
Es ist auch, ich weiß nicht, welche. Es ist eine Rockband, also eine echte Rockband, wo die gespielt hat. Es sind nicht einfach irgendwie Schauspieler oder so. Sondern, aber ich habe die auch nicht gekannt.
Ich kann es alle nachschauen. Es ist wirklich. Was war das Lied? Christmas is weird oder so.
Ja, irgendwie so. Die machen ein paar geile Moves. Nein, ich habe auch recht Freude gehabt. Wie du sagst, 40 Minuten ist schnell geschaut. Fish out of water Story klassisch, oder? Die sind in Nowhere ihre Basis am neuen Aufbau und dann gehen die Mantis und die Drax auf die Erde. Geht der Legendary Kevin Bacon suchen, was natürlich ein Insider, also ein Insider ist ein Witz aus dem zweiten Teil Guardians of the Galaxy Volume 2, beziehungsweise eigentlich sogar schon aus dem 1, weil der Peter Quill hat seinen Leuten immer erzählt, dass auf der Erde gibt es da den Legendary Kevin Bacon, der nur durch Tanzen eine ganze Stadt gerettet hat und irgendwie, er erzählt eigentlich alle Kevin Bacon Filme als Geschichte von der Erde, als ob sie tatsächlich stattgefunden hätten. Und darum denken sich die anderen, wow, das ist ja hure legendär und so. Und dann gehen sie halt auf der Erde den Kevin Bacon suchen. Und ich finde es auch hure geil, haben sie den echten Kevin Bacon als Schauspieler bekommen für das Special, wo dann da völlig ist so, Alter, ich bin nur Schauspieler, was läuft mit euch und so. Das ist natürlich eine geile Idee. Ja, jetzt sehen wir es auch da im Trailer. Es ist kurzwillig gewesen. Ich habe es auch geil gefunden. Ja, hat eine kleine Info drin, wo noch relevant ist für den nächsten Film. Also jetzt, was ich irgendwie noch aufgeholt habe, aber das spoilere ich jetzt natürlich nicht. Das hat schon nochmal einen kleinen Was-Moment drin. Und
Da habe ich die Mutter verpasst. Oder einfach ist mir nicht aufgefallen.
Ja, oder du hast zwei so nur im Kopf gehabt, dass du das Gefühl hast, das ist dort schon etabliert worden.
Ja, aber vielleicht, ja.
Es ist da natürlich ein Big Reveal gewesen. Ja, nein, ich habe auch geil gefunden. Geiler Film. Ja. Also, geiles Special. Wirklich, es ist ein Holiday-Special. Es ist nicht ein Film. Es ist wie eine längere Folge von einer, keine Ahnung, Mandalorian-Episode oder so. Aber es ist gut gemacht.
Ja, genau. Sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr unterhaltsam. Gut. Dann haben wir noch. Dann hast du noch etwas anderes gesehen. Von dem haben wir schon mal geredet. Ich weiß gar nicht, wieso. Vermutlich, weil es zum ersten Mal im Trailer kam. Aber Willow hast du gesehen.
Ja, genau. Ich habe Willow gesehen, beziehungsweise ich habe die ersten zwei Folgen geschaut. Ich habe gesehen, heute ist, glaube ich, die dritte Episode gekommen, die muss ich noch schauen. Willow ist eine Serie, die mehr oder weniger direkte Fortsetzung vom 1988er Klassiker ist, wo eben auch Willow heisst. Darum viel Spass beim Googlen. Willow ist 1988 eben nicht nur ein Film, wo für mich untrennbar mit meiner Kindheit verbunden ist, was für mich einfach einen mega nostalgischen Wert hat. Es ist meiner Meinung nach auch ein Film, der viel zu wenig bekannt dafür ist, was es eigentlich, dafür, dass es eigentlich mega viele Sachen wegweisend war. Also erstens ist Willows Regiedebüt vom mittlerweile Starregisseur Ron Howard. Der Ron Howard kennt man von Apollo 13, Beautiful Mind, Da Vinci Code, Rush, 13 Lives letztendlich und vieles, vieles mehr. Und darum nur schon für das eigentlich könnte man den kennen. Zweitens ist aber Willow auch die erste, ich glaube sogar wirklich die erste richtige Live-Action oder der erste richtige Live-Action High-Fantasy-Film gewesen, oder? So mit Magie, Zauberer, Drachen, Zwergen, Burgen, Welten wie ein Herr der Ringe, Schurken, Ritter und das ganze Programm.
Der George Lucas ist auch noch wieder gesehen. Jetzt
genau, Trailer der gesehen. George Lucas hat, ist eigentlich die Figuren, die Story selber von Willow ist eine Idee von George Lucas. Und er hat damals schon mit dem Ron Howard in Graffiti, dort ist der Ron Howard noch Schauspieler gewesen, drin. Und Graffiti ist am George Lucas sein Regiedebüt, beziehungsweise
American Graffiti,
ja, hat so der Graffiti der American Graffiti. Genau, American Graffiti. Das war dort so der Durchbruch auch gewesen vom George Lucas als Regisseur, vom Ron Howard als Schauspieler damals noch. Und dann hat Ron Howard aber irgendwann mal gefunden, ich würde doch lieber Regisseur werden. Und dann hat er mit dem George Lucas zusammengespannt, um eben Willow zu machen. Und was man auch noch muss sagen zu Willow, zum 1988er Willow, ist, der Film war mega wegweisend für die Entwicklung von Computereffekten. Weil eben High Fantasy so hat es im Fernsehen einfach noch nicht gegeben. Man hat Herr der Ringe als Buch gehabt, oder man hat vielleicht Zeichentrickverfilmungen gehabt, aber als Live-Action hat es einfach nicht gegeben. Und Computereffekte sind dort essentiell gewesen oder mega wichtig für den Film, damit er irgendwie so zustande kommt. Und er ist tatsächlich auch, da habe ich letztens in der Doku darüber gesehen, für den T-1000 in Terminator 2, die Morphin-Effekt, die er macht, die sind in Willow tatsächlich getestet und das erste Mal verwendet worden. Das war wie ein Proof of Concept, dass man das machen kann. Und 3 Jahre später in Terminator 2 war das irgendwie der grosse Ding. So, wow, er kann durch Gitter durchgehen, der T-1000. Also, Willow ist eigentlich ein mega, mega wichtiger Film.
Aber muss ich mal schauen, der Trailer hat mir ausgesehen.
Ja. Es ist ein, also wenn du ihn jetzt schaust, wirst du merken, der ist 34 Jahre alt. Der ist ein uralter Film und muss jetzt nicht irgendwie, und eben der erste von seiner Art, also es ist weit weg von Herding, der Film hat auch wirklich so mega B-Movie-Qualitäten eigentlich schon fast.
Schild, auf das schon geil.
Absolut, also ich sowieso, ich sehe ihn immer noch mit meinen Kinderaugen von damals, wo man eh nicht unterscheiden kann zwischen A- und B-Movie, sondern wo alles geil ist. Ja, und jetzt kommt irgendwie 34 Jahre später die Serie. Und die Serie, die setzt direkt an den Film an. Der Film ist um Elora Dannen quasi gegangen, das ist ein Baby, wo als zukünftige Retterin von der Welt prophezeit ist, aber das Baby wird von der finsteren Macht verfolgt und ausgesetzt und der Willow findet das Baby dann. Der Willow ist ein Farmer von so einem kleinwüchsigen Volk und träumt selber davon, Zauberer zu werden und zusammen tun dann der Willow mit einem Schurken und einer Prinzessin die Welt retten sozusagen, die Welt von dieser bösen Königin retten, die dort regiert, Finsternis betreiben und damit ist eigentlich das Happy End vom Film. Der Film endet damit, dass der Krieg scheinbar vorbei ist und ja, Happy End. Die Serie fängt dann damit an, dass der Willow aber doch nochmal eine Vision hat, dass eines Tages das große Böse doch zurückkehren wird und die Rolle vom Baby dann doch wichtiger werden könnte als anfangs gedacht. Und eben, ja, das ist die Serie. So fängt die Serie an. Die Herausforderung, glaube ich, von der Serie ist wirklich, dass sie irgendwie muss einen Nike nehmen oder ein Franchise, das über 30 Jahre alt ist und irgendwie so neu. Einerseits muss es immer noch so, dass für Kinder geeignet sein, die mit Willow nichts anfangen können. Gleichzeitig aber willst du auch den Leuten, die eigentlich wegen Willow kommen, wegen der Franchise etwas bieten. Der Spagat klingt nicht immer perfekt, finde ich. Ich muss aber gleich noch sagen, nach 2 Episoden habe ich Bock gehabt, zum weiterschauen. Also es ist Weihnachtszeit, da bin ich eh immer voll in der Market für Fantasy und so und wirklich mega empfänglich für das. Willow ist versucht auch ein bisschen so den B-Movie-Touch vom Film wieder aufzunehmen, das wieder ein bisschen zu treffen, den Ton. Es klingt meiner Meinung nach recht gut, aber er wirkt wie so, es ist wirklich so ein Zwischending, er wirkt zu gut produziert für einen B-Movie, aber dann irgendwie nicht genug gut, um es jetzt mit Hochkarätern wie Rings of Power oder House of the Dragon wirklich aufzunehmen, um jetzt 2 aktuelle Beispiele zu nennen. Es ist wirklich irgendwo dazwischen. Aber du hast trotzdem immer noch so den kindlich naiven Ton, die Fantasy-Welt, all die Zutaten, weißt du, wirklich sowieso aus dem Lehrbuch, so ein bisschen Zauber, ein bisschen Magie, ein bisschen Ritter, ein Schurke, ein bisschen der unlikely Hero, der zu grösserem Beruf ist, wie Hobbits und so. Und da ist halt der Willow. Wird übrigens von Warwick Davis gespielt. Der Autorenname kennt man vielleicht oder hat man schon mal gehört. Ich glaube, die meisten kennen wahrscheinlich aus Harry Potter, wo er den Zauberer der Lehrer für, was ist das, Zauberkünste spielt, Flitwick, Professor Flitwick. Er spielt in dem Franchise aber auch noch eine Doppelrolle. Er spielt auch noch einen Kobold von der Gringotts Bank. Er hat damals schon in Star Wars einen Ewok gespielt, nämlich den Haupt-Ewok, wo man sieht im, was ist das, The Return of the Jedi. Ist tatsächlich schon wirklich dort noch fast ein Kind. Dann da eben Willow hat er den Willow gespielt. Ja. Nein,
ich kenne ihn vor allem aus Life's Too Short von Ricky Gervais. Das ist ein
zweiteilige
Sitcom, wo sehr, sehr gut war, wo er sich selber spielt. Sensationell.
Genau. Dort spielen sich ja alle ein bisschen, ich finde cool, geil. Dort spielen sich alle ein bisschen so selber, alle auch Gastauftritte und so.
Ja, der Johnny Depp in ein WC rein tut, weil er muss einen Zwerg spielen und er will so Method Acting-mässig. Also das stellt dann einfach so ein WC rein. Das ist super.
Ich habe die Szene gesehen, wo der Liam Neeson eine Komödie will machen.
Ja.
Und er ist und einfach überhaupt nicht lustig. Und sie wollen es ihm sagen irgendwie.
Ja,
und dann ist er wieder aber hure hässig.
Ja.
Und niemand getraut sich ihm zu sagen, dass er überhaupt nicht lustig ist.
Hammer.
Das ist auch ganz klar. Dort spielt er auch mit.
Willow ist schon alle Folgen draussen, oder?
Nein. Kommt immer, heute ist die dritte. Es ist letzte Woche ist eben losgegangen mit einer Doppelfolge. Okay. Heute ist die dritte rausgekommen. Das kommt immer eine Folge pro Woche raus. Jede Folge dauert etwa 40 bis 50 Minuten. Also so die übliche Länge. Ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht mal, wie viele Folgen sind insgesamt werden sein. Das muss ich zugeben, habe ich jetzt vergessen, nachzuschauen. Aber es wird irgendwo im, ich sag mal, 6 bis 10 Range sein. Also nicht 20 Episoden, never ever.
Habe ich sicher auch noch keine Zeit. Es gibt ja nicht nur 1000 Games, die ich noch spielen und 1000 Sachen, die ich schauen. Und alles am besten noch das Jahr, damit wir für unsere End-of-the-Year-Extravaganza auch irgendwie die richtigen Sachen drin haben.
Richtig. Aber du, zum es auf einen Punkt bringen, auf ein Wort, du hast das schon mal bei Rings of Power so schön verwendet, bekömmlich. Ich bin mega Fan.
Das ist gut.
Wort. Willow ist absolut bekömmlich, finde ich. Macht Spass zum Schauen, aber ist jetzt nicht irgendwie der mega Kracher.
Muss ja auch nicht immer sein. Dann habe ich noch den letzten Filmtipp, den habe ich schon vor längerem mal gesehen, aber ich, wirklich, ich muss den euch einfach auch mal erzählen, weil einfach, das war so ein weirder, hoher Shit. Miracle Mile, ich glaube auf Deutsch ist offenbar der Titel, Nacht der Entscheidung, typisch scheiß deutscher Titel. Und das war so ein TikTok-Tipp. Dort ist einfach der Trailer irgendwo durchgespielt mit super geilem Sound, wo dann im Film... Im Original-Trailer ist der Sound gar nicht vorgekommen, oder vielleicht hat es noch einen alternativen Trailer gegeben. Was geht? Der spielt aus 1988, ist der Film. Das stimmt, wieder Willow. Der Anthony Edwards, das ist der Schauspieler, genau, oder? Und er spielt, das ist der von Emergency Room, den kennt man am besten, der war der Arzt gewesen. Er spielt den Harry Weschelow, weiß kein Mensch. wie auch immer. Und der lernt einfach irgendein Mädel kennen, so eine mit so einer flotten Fokuhila-Frisur. Verliebt sich gerade, mir schnobig und macht gerade für ein Date ab. Irgendwie zum 8.12, weil sie schafft, glaube ich, irgendwie noch. Und der verpennt dann halt aus dem Grund, weil, glaube ich, der Wecker nicht läutet. Und dann geht er halt in das Diner. Und das ist so ein typisches Diner, irgendwie, wo einfach irgendwie kuriose Gestalten immer noch sind. Das ist irgendwie... ein Transvestit, der irgendwie sehr lustig ist, dann irgendwie so zwei typischen Arbeiter, wo irgendwie dumme Sprüche, solche Charakterpersonen oder so Klischee-Personen aus den 80ern halt. Jedenfalls, dann läutet das Telefon, die Telefonkabine, er nimmt ab und dann hört er einfach irgendeine komische Aufnahme, wo irgendeiner, er hat sich offenbar verwählt und es tönt so, als wäre er in einem Atomsilo am Arbeiten und sagt irgendwie... Ich glaube, das Zeug ist losgeflogen und er wollte eigentlich seinen Vater anrufen. Und der kommt dann irgendwie so zurück, so, geht jetzt da, weil da schon ein kalter Krieg und so, geht jetzt da geht der Krieg los. Im Kaffee hockt gerade per Zufall eine, die so einen Telefonkoffer hat und offenbar auch irgendwie mit der Regierung zu tun hat und dann einfach gerade mal kurz anruft, du fliegst da schon Bomben oder so. Das wäre beknackt. Und er ist wirklich so ein, er ist eigentlich ein ernster Film, eher. Also, hat schon ein lustiger Moment, wie solche die Action-Thriller sind zum Teil, wenn man sie jetzt wieder schaut. Und er eskaliert einfach völlig. Du weißt erstens auch nie, stimmt das? Ist das einfach ein Prank gewesen, oder? Und einfach irgendwie, es gibt dann auch wie so ein Kettentelefon, wo das sich das verbreitet, die News und so. Und wirklich, es eskaliert einfach. Es eskaliert völlig. Und es war ein sehr unterhaltsamer Film gewesen. Wirklich, also jetzt mittelgut gespielt zum Teil, aber weißt du, irgendwie, es passiert viel. Weißt du, viele Locations und es kommt viel, viel mehr passiert, als man denkt. Geht nur 1,5 Stunden, aber du hast das Gefühl, da passiert unglaublich viel.
Ja, das wird aber gut.
Die Frau hat eigentlich am Anfang nur auf dem Sofa auf der Lehne gehockt, weil sie es gar nicht schauen wollten. Und es ist dann einfach, sie ist dann nicht weggekommen. Da musste weiter schauen, weil es so absurd ist. Er ist wirklich, es ist ein richtig guter, schräger 80er-Jahr-Film. Und auch wirklich ein spannendes Ende. Also ich habe es wirklich cool gefunden.
Wo hast du es geschaut?
Man kann ihn schauen auf Swisscom, kann man mieten, oder Sky gibt es noch vor. Okay. Ich habe kurz geschaut, was es gibt. Genau. Miracle Mile.
Willow oder übrigens auf Disney Plus, falls ich das vergesse. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe es vergessen zu sagen.
Aber es ist ja klar, mit George Lucas und so. Mit Luca und George Lucas.
Passt.
Dann gehen wir noch weiter in unser letztes Segment in unsere Spielecke. Und was habe ich dort zuerst? Ich fange an mit dem Marvel's Midnight Suns. Und das ist wild, das Game. Das ist von der XCOM-Macher, Firaxis. Oh. Und wo man es das erste Mal gesehen hat, hat man das Gefühl gehabt, das ist Marvel mit XCOM, oder? Mhm. Und das ist offenbar auch die Idee, die sie Disney gepitcht haben, oder Marvel. Fanden, ja gut, machen das. Dann haben sie das gemacht und gemerkt, totaler Scheissdreck, macht null Spass. Und solche Probleme sind offenbar gewesen, die Bedingungen durch Marvel, oder? Du kannst irgendwie Charakter nicht sterben lassen, weil die XCOM-Games sind ja dann spannend, ist, weil deine Figuren können sterben, oder?
Mhm. Ja, das ist und, das Einzige, was die XCOM-Games eigentlich wirklich zu dem machen, was sie sind, weil du nachher so eine emotionale Bindung an die Charaktere hast, und ihnen vielleicht sogar noch Namen gibst, wo deine Freunde
natürlich
sind.
Namen,
und dann nachher stirbt er einfach irgendwie, weil du mit einem völligen Unsinn gemacht hast und so. Ja, das stimmt. Ja.
Also wenn du einmal Iron Man spielst, Iron Mode, wie auch immer, habe ich zwar nicht gespielt, aber gleich. Es ist einfach scheiße, wenn sie sterben. Und das andere ist, weißt du, so die Chance, weißt du, 80% Chance, dass du jetzt triffst und dann triffst du nicht. Das ist einfach irgendwie halt auch nicht gegangen. Der Iron Man, der trifft einfach, oder? Jedenfalls, jetzt ist das Game und es dann halt neu gemacht und jetzt hat es mehr so ein Slay the Spire Einfluss. Es besteht aus einem Kampfsystem, wo dann du deine Marvel-Helden hast. Und es hat offenbar ein riesiges Raster. Ich bin wirklich noch nicht weit drin. Und ich kenne schon am Anfang die Hälfte nicht. Also es hat wirklich nicht nur einfach das Mainstream-Zeugs drin.
Ja.
Und du es wirkt dann auf den ersten Blick wieder wie XCOM. Du hast aber Karten, die du spielst bei deinen Helden. Und hast auch so deine drei Züge und dann kannst du tust dann aber nicht sie platzieren eigentlich. In den meisten Fällen wirklich wählst du einfach einen Angriff aus und dann tun sie sich automatisch neu platzieren. Und
also warte schnell, wenn wir schnell das Set sehen. Was ist für ein, man sieht es von so oben, top-down, genau. Isometrisch, genau. Oder so. Oder
ja,
kannst genau. Einfach, du kannst auf einer Karte, von oben siehst du deine Leute und dann...
Genau, es ist ein relativ überschaubares Spielfeld, genau.
Ja.
Wirklich genau, du siehst es so aus der Vogelperspektive, siehst deine Helden und dann hast du irgendwie eben deine paar Gegner, dann gibt es so die normalen Gegner, so ein bisschen die stärkeren, die normalen kannst du mit jedem normalen Hit, sind die gerade kaputt. Dann kannst du zum Teil Karten spielen, wo du gerade wieder bekommst, wenn du den Gegner direkt umlässt und dann gibt es natürlich Spezialangriffe, die müssen aufladen. Du kannst mit den Spezialpunkten eben auch mit der Umgebung interagieren und dann einen Stein an Gründe rühren, weil das dann nicht deine eigene Energie verbraucht.
Aber Karten spielst du pro Held, oder wie?
Ja, genau. Du hast dann irgendwie, es zieht dann random ein paar Karten, die du natürlich kannst verbessern später. Und dann hast du irgendwie, in der letzten Runde hatte ich den Blade dabei, dann deine eigene Person, weil du bist so ein, du bist der Hunter oder die Huntress, kannst du Mann oder Frau spielen, plus für einen dabei. Weiß gar nicht mehr. Der Doctor Strange, echt, ich weiß es nicht mehr. Genau, der Blade hat dann immer irgendeine Moves gehabt, wo er zuerst seine Ability aufladen musste, er hat es am Anfang gar nicht können brauchen. Wir haben da gegen den Venom gekämpft. Also die Kämpfe sind geil, die sehen auch wuchtig aus, wenn der reinbretscht und so. Und weißt du, irgendwie, weißt du, mit so mega vielen Faktoren, weißt du, mit so Bleeding und so. Oder dann haust du den Venom im Nahkampf, dann tut er automatisch so einen Verteidigungsrüstung anlegen, wo dann irgendwie bei dir Schaden macht, wenn du wieder in den Nahkampf gehst. Coole technische Sachen und so. Also der Kampf finde ich wirklich geil. Sieht geil aus, wuchtig und so. Aber das ist etwa, wie ich das verstanden habe, etwa 30% vom Game. Die anderen 70%, dann gehst du zurück in deine Basis, wo all deine Superhelden rumhängen und dann spielst du Fire Emblem Three Houses. Also du gehst dann du quatschst mit allen Leuten. Es hat unglaublich viel Dialog, wo du kannst auswählen und dann mit der richtigen Antwort gibt es ein Herzchen, dann kannst du ein bisschen flirten mit den Leuten, du schaffst eine Beziehung, du kannst mit denen Monopoly spielen, du kannst dann auch auf dem Gelände rumlaufen und irgendwelche Pilze sammeln. Da gibt es etwa 5 verschiedene Währungen zum Helden upgraden, zum Einrichtungen kaufen. Der soziale Aspekt ist riesig. Also ich glaube, du wirklich für so Marvel-Fans so richtig geil, weil eben, Romanzen und alles, natürlich gibt es keinen Sex und so, aber ist auf eine Art noch lustig. Ich weiss jetzt nicht, wie sehr ich da drin bin, weil es ist, glaube ich, schon irgendwie so ein 50-Stunden-Game. Und du musst den Teil auch ernst nehmen, weil du schaltest halt viele Sachen frei und du kannst dich nicht einfach dort durchskippen, oder?
Also nicht zum Beispiel Neon White hat ja so einen Teil und den habe ich einfach immer ausgelassen.
Ja. Nein, da ist wirklich, also du musst das auch cool finden. Ja. Und was ich noch ein Problem habe, gerade wenn es startet, findest du so, leck, sieht das scheiße aus. Also wirklich so, dann packt der Iron Man, macht seinen Helm auf und du findest so, was ist mit deinem Gesicht los, hey? Einfach so, einfach keine schöne Grafik und eben auch in deiner Basis, das ist so, sieht das nicht speziell schön. Im Kampf mit dem Effekt finde ich es noch geil. Mhm. Aber sonst ist es also nicht irgendwie. Und für das läuft es noch beschissen. Die ersten paar Mal, wo du den Angriff ausführst, bis die Effekt mal irgendwie im Cache hat, stockt einfach jeder am Anfang. Krass. Also. Und,
Du wahrscheinlich wollen rushen aufs Weihnachtsgeschäft, hä?
Hey, ich weiß es nicht. Egal, Marvel Midnight Suns, ich spiele es sicher noch weiter. Also der Action-Teil finde ich wirklich hure clever gemacht und der andere ist sehr ausführlich. Muss halt einfach passen. genau. Dann der Callisto Protocol, Science-Fiction-Horror-Game von einigen von den Machern, die Dead Space gemacht haben. Das ist wirklich von meinen Lieblingsspielen.
Das ist toter Raum, nicht Dead Space, sondern Dead Space. Oder?
Wäre aber auch geil.
Dead
Space. Also, es ist so, du hast einfach so einen Sessel dort und so eine Werkbank. Du kannst so Fernsehen schauen und Shit reparieren. Dead Space. Geil.
Okay. Ja, genau, da geht es jedenfalls darum, du bist... Du bist irgendein Pilot, der eine teure Fracht hat und dann wirst du boarded von keine Ökoterroristen, du weißt am Anfang noch gar nicht so. Stürzt ab auf einem Gefängnisplanet und dann wirst du dich gerade eingebuchtet aus irgendeinem Grund. Am nächsten Tag, wenn du drauf wachst, brennt es überall, es gibt irgendwelche komischen Monster-Zombies und dann du versuchst du halt irgendwie abzuhauen. Story ist wirklich jetzt nicht sehr erwähnenswert. Es ist noch, ich finde es recht gut gespielt von den Figuren. Spielt auch die eine von den Boys mit. Auch mit den Gesichtern und so. Wirklich, jetzt gerade im Englischen, mega gut die Sprecher und so. Einfach, die Story gibt da nicht so viel her. Was ich wirklich da gut finde, sie bringen nicht immer so die flapsigen Sprüche, weißt du, so typisch in die Actionfilme. Da passiert etwas, dann muss noch ein Spruch kommen. Da ist es wirklich so, hey, das ist fucking Psycho da und so reagieren sie auch. Also da ist ja wirklich einfach konstanter Stress. Hey, aber schlussendlich, es ist leider einfach nicht so gut. Es sieht zwar
super geil aus. Also wie Dead Space. Third Person.
Genau. Third Person, Action Game, viel Nahkampf, weniger Schüsse, gerade am Anfang. Und eben wirklich Horror. Es ist so ein In-Your-Face-Horror. Ich hatte das im Fall befürchtet, ein bisschen von diesen Trailern, weil die haben ja mega viele so Trailer veröffentlicht, die einfach die Todesszenen gezeigt haben, weil du eigentlich vermutlich kannst du auf hunderte Arten sterben. Und das zeigt es dann wirklich so expliziter, kannst du es nicht zeigen. Also weißt du, wirklich so Mortal Kombat-mäßig zerreißt es dir den Kopf und so, irgendwie kommt ein Roboter und haut dir einfach das Bein ab mit der einen Hand und verstampft dir den Kopf, oder? Und den Close-up von deinen Kopfnöckchen. Weißt du, Splatter bin ich voll in der Market, finde ich lustig. Und es ist auch ein Spiel für mich. Aber es ist einfach im Vergleich zum Dead Space, es gibt mir erstens kein Gefühl für die Welt. Ich bin zwar in mega coolen Locations, aber es ist nicht irgendwie, dass ich nachher den Eindruck habe, ich bin jetzt, wo ich bin. Und bei Dead Space hast du irgendwie das Gefühl für das Raumschiff bekommen. Und da läufst du einfach von A nach B. Ich bin schon in der ersten Stunde, ohne Scheiß, glaube schon 20 Mal habe ich mich irgendwo durchgezwängt. Und eben immer das In-Your-Face-Horror. Nonstop so Jumpscares, wo dann auch gar nicht mehr schockieren. Und es kommt immer ein Monster. Immer. Es gibt keine ruhigen Momente. Immer Monster. Darum, ich würde es fast mehr als ein Action-Game bezeichnen. Und Action. Ist auch so speziell. Am Anfang sehr nahkampflastig, oder? Und einfach prätschst du drauf. Wirklich fühlt sich auch richtig physisch an, wenn es die vertätscht und so, die Monster. Aber dann hat es so ein Ausweichsystem, oder? Du kannst dann so links, rechts ausweichen. Dann könntest du meinen, du schaust, wie er hält und du weichst richtig aus, oder?
Ja.
Nein, Quatsch, das ist kompliziert. Sie hauen immer zuerst mit rechts. Das heißt, du kannst immer zuerst den Analog-Stick einfach links tun. Du musst nicht timen, du musst einfach vorher drücken. Das langt schon, okay. Dann weichst du aus. Manchmal, wenn es ein Links-Rechts-Kombi ist, dann musst du halt noch kurz rechts drücken. Das ist schon alles.
Also, weißt, also zu einfach.
Vor allem einfach irgendwie unnatürlich. Also wenn es dann wie so, für was ist es denn? Oder? Also trotzdem, manchmal läufst du gleich rein, weil du haust dann schon und sie können bei gewissen Schlägen hauen sie einfach auch rein. Oder? Also, dann hauen sie einfach beide. Und auf der normalen Stufe bist du nach 3 Schlägen tot. Ich habe es am Anfang auf leicht gestellt, um einfach mal den Rhythmus zu bekommen. Aber es ist einfach so ein bisschen, ja, also, weißt du, und auch beim Dead Space ist ja das mit so die Gelenke, hast du ja wie so die Arme so abschiessen, damit sie nicht immer den Kopf abschiessen, hat nichts gebracht. Und da musst du zum Teil auch, dann kommen sie aus dem Bauch so mutiert, und dann musst du halt im Bauch schiessen, damit sie nicht fertig mutiert.
Ah, okay.
Das hat schon ein paar witzige Sachen, aber irgendwie ist es auch ein bisschen verschenkt. Und eben, es ist einfach gar nicht so, es ist gar nicht gruselig, weil es halt eben, obwohl die Locations unglaublich geil sind und grafisch, ist es wirklich auch, darum, es läuft schrecklich. Also,
ah ja, okay.
Wirklich. Am Anfang war es ganz, ganz schlimm gewesen. Dort hat es wirklich so Slowdowns gehabt aus der Hölle. Also, das haben sie dann gepatcht. Mhm. Aber wirklich, da. Ja. Yeah. Keine Grafikkarte bringt das irgendwie auf eine anständige Idee. Irgendwie. Also, je nachdem, wie du spielst. Es lässt sich schon spielen, aber ja, mittelmäßig optimiert. Ja, also, kleine Enttäuschung, muss ich fast sagen. Aber wenn man, glaub, wenn man Fan ist von Science-Fiction-Horror, kann man es sicher spielen. Und sonst wartest du einfach bis Ende Januar, dann kommt ja das Remake von Dead Space.
Oh! Ich glaub,
das ist möglicherweise immer noch das bessere Game.
Das kommt. Nicht mehr wundern, wie es wird, ja. Ich habe ja das alte Dead Space mal wieder angezockt. Das ist nach wie vor ein super geiles Game. Kannst sogar mit so 2-3 Plugins und so und Add-ons, sieht sogar heute noch geil aus.
Okay, da bin ich mega gespannt. Also komm, dann habe ich noch, von dem habe ich letzte Woche schon ein bisschen erzählt, aber ich bin noch gar nicht so weit gewesen im Need for Speed Unbound und ich, im Fall mittlerweile bin ich so weit, ich habe jetzt vielleicht so 7 Stunden gespielt. Das ist fast meine. Aber es ist fast ein bisschen ein Geheimtipp, finde ich, weil das ist so low-key gelauncht, oder? So typisch Ende-Jahr-Game, wo man einfach nur so, keine Ahnung, ob das gut wird, ja, komm, tu es mal im Dezember veröffentlichen, mal schauen, wie es läuft. Und ich, also für mich ist es irgendwie wirklich eines der besten seit dem Need for Speed Underground. Und zwar, was ich wirklich cool finde, dass du, es geht auch mal um etwas, weißt du, die Hauptmechanik ist eigentlich, du racest immer zuerst am Tag und dann in der Nacht und dann wechselt der Tag. Und du baust dann Heat auf, oder? Je mehr Heat, desto mehr Polizei kommt und so und das Risiko, dass du dich jagt. Und es baut sich nicht ab vom Tag in die Nacht. Also, am Tag baust du einfach ein bisschen weniger auf, oder? Dort, nach einem Rennen gibt es ein bisschen weniger Heat, danach gibt es mehr. Aber du nimmst das mit in die Nacht und erst dann resettet es für den nächsten Tag.
Ah, am nächsten Tag ist immer geresettet, Heat.
Genau. Und jetzt denkst du, spielt ja keine Rolle, kommen halt die Polizei, die kommen dann auch zum Teil im Rennen und so. Aber da ist es so, du hast nur immer eine Handvoll Rennen überhaupt zur Auswahl und du musst dort meistens ein Buy-in machen. Es hat meistens, oder immer eins Rennen, das kannst du nicht, dafür gibt es nicht so viel Geld. Und dann in den anderen Rennen musst du halt zahlen. Du zahlst 1.500 und auf dem ersten Platz würdest du 7.000 zurückbekommen, irgendwie so.
Okay.
Kannst aber auch verlieren. Zusätzlich kannst du auch noch wetten. Kannst sagen, wenn du den schläfst, setzt du 500 Stutz, dann kommst du irgendwie 800 über. Kannst halt einfach verlieren, oder? Und wenn dich eben Polizei verwünscht, dann ist alles Geld weg. Wo der ganze Sitz das letzte Mal in der Basis warst, mitgenommen hast, ist einfach weg. Und du brauchst viel Geld. Also ich habe 7 Stunden gespielt und habe immer noch das gleiche Auto.
Oh, weil einfach,
jetzt habe ich wie so ein Wochenende-Rennen gibt, wo du 20.000 Stutz brauchst und 4 Karren. Und jetzt hat es ein paar Rennen, wo man auch ein Auto gönnen kann. Aber es ist so das Gegenteil vom Forza, wo du ja wirklich die Autos im Glücksrad nachwirft, oder?
Also Forza Horizon.
Horizon, ja, genau, nicht das andere. Das finde ich sehr geil. Also dann bist du wirklich am Upgrade zu machen und ich habe mir mal einen Heckspoiler gegönnt, weil einfach der Mitsubishi, weiss wie er heisst, so einen hässlichen Heckspoiler hat, den ich einfach nicht anschauen kann. Und ich spiele es halt Third Person. aber sonst habe ich mir nichts Optisches gegönnt, weil einfach kein Geld. Da musst du alles tunen. Und zum Teil sogar so ein bisschen manuell, weil ich einfach gemerkt habe, der driftet praktisch nichts und dann habe ich keine Chance bei den einen, die wie so Highscore-Rennen sind. Ja. Die sind noch witzig. Die sind eine Mischung aus Drift, wo du einen Multiplikator aufbauen kannst. Also immer gut driften hilft, aber dann hat es einmal so Hindernisse, die du kannst überfahren. Das gibt Punkte, Schanzengumpen gibt Punkte, Turbo gibt Punkte. Und die Rennen sind aber auch geil. Du bist eigentlich nonstop, versuchst du, dein Nitro aufzubauen, oder? Mhm. Und du hast wie, der ist wie so zweispurig. Du kannst, wenn du einfach einen blauen und einen gelben. Der blaue ist, glaube ich, einfach, wenn du zum Beispiel gegen. Der baut sich eh langsam auf. Oder auf der Gegenspur fährst, baut sich der auf. Mhm. Und dann der andere, der so kurzfristig aber stärker ist, den holst du zum Beispiel, wenn du einem neuen Arsch anfährst. Mhm. Oder wenn du Stunts machst und so, dann baut es den auf. Und den musst du dann kurz zünden, sonst der ist sonst einfach weg nachher. Also den musst du nicht. Okay. Und das ist. Ich finde es mega geil zum Fahren. Es fühlt sich mega rasant an. Weißt du, auch in diesen engen Städten, oder? Es ist anders als Forza Horizon, hat sich fast nicht so schnell angefühlt, weil die Level gross sind. Und da ist so klaustrophobisch in der Stadt. Und du kannst wirklich Kurven rasen, schlecht Kurven fahren. Und dann aber einfach den Turbo zünden und dann schiebt es dich wieder rein. Wirklich so richtig arcadig. Aber du musst halt den Turbo dann auch haben. Und ja. Ich glaube, es ist ja gar nicht gedacht, dass du dann immer Erster wirst, gerade am Anfang. Du musst einfach. Du hasselst halt einfach. Du willst einfach ein bisschen Geld bekommen, aber wirst vielleicht mal Zweiter, Dritter, Vierter. Und ja, also ich finde es recht geil. Und ich habe auch, ich glaube vorgestern, wirklich, da habe ich irgendwie 15'000 dabei gehabt. Und dann war ich schon bei Stufe 4 von dieser Heat von 5. Und am Anfang, weißt du, da kommen zu Polizeiauto, die kannst du einfach frontal rammen und die gehen kaputt. Ah,
okay.
Dein Auto ist einfach das Bessere. Und nachher kommen sie dann einfach mit so schnellen Schlitten oder so SUVs und am Schluss mit Helis. Und ich habe wirklich eine Viertelstunde Verfolgungsjagd mit diesen Siechen. Und wirklich immer versucht, irgendwo durch Tunnel durch und dann wieder irgendwie über Schanzen. Und ein hoher Kampf und sie haben mich hoher viel gerammt. Und du bist dann bei den SUVs, die willst du nicht rammen. Die wollen, dass du sie rammst. Aber dann bist du dann einfach du kaputt. Machst du zwei.
Dann sind sie die besseren.
Ja. Hey, aber ist es Open World oder wie?
Ja, es ist Open World, aber es hat. In der Open World gibt es einfach so die Geschwindigkeit, weißt du, die typischen Speed Traps, also weißt du, einfach den Blitzkasten, den du auslösen kannst, wo der Punkte gibt. Ja. Kannst ein bisschen Schanzen gumpen und kannst Teddybären überfahren zum Sammeln. Oh. Und es gibt Graffitis zum Sammeln. Aber es ist so. Einfach so für sehr überschaubar. Und das hat wirklich bis jetzt, hat es so vielleicht 5 Rennen pro Tag oder Nacht. Und dann gehst du wieder zurück.
Also, das klingt geil, das klingt wirklich geil. Aber im Fall auch das mit einem Auto finde ich nicht mal, also finde ich eigentlich sogar noch geil, weil ich mag mich erinnern, oder ich meinte mich zu erinnern, Need for Speed Underground auch noch dazu mal. Habe ich auch nur ein Auto gehabt. Ich habe ein Auto gehabt, also vielleicht nicht gerade das erste, was du bekommst, aber ich habe dann irgendwann mal ein Auto gehabt, wo ich immer konstant verbessert und upgraded und tuned und alles gemacht. Das ist dann wie ein bisschen so dein Baby geworden, wo du im Spiel immer an dem geschafft und dann hast du auch ein bisschen wie so eine, wie soll ich sagen, Beziehung zu dem Auto gehabt. Also das ist wie das Level von deinem Auto gewesen, damit es immer besser und besser wird und du krässere und krässere Rennen kannst fahren. Und ich habe damals noch, weißt du, alles an einem PC, so mein Bruder sind Speicherstand, mein Speicherstand, ich habe genau gewusst, wie sein Auto aussieht, ich habe genau gewusst, wie mein Auto, wie das von der Kollegen aussieht. Also es haben alle ein bisschen ihre Babys gehabt, oder? Du hast nicht einfach einen Garage mit 20 Autos, wo du dann einfach mal eins auswählst und das ist das. Das habe ich aber schon, das finde ich schon noch geil, wenn wirklich
ja, dort hat jeder, das stimmt, das ist schon so gewesen, dort hast du dich dann voll auf das Auto konzentriert und das dann aufgetunt und so, nicht irgendwie 27'000 und so, ja, das stimmt.
Ja. Das hat schon den Reiz auch von Underground, finde ich, mega ausgemacht, weil du hast immer wieder das Auto verbessern, oder?
Ja,
mega.
Neu geil.
Ja, geil. Ja, trotzdem nichts für mich. Ich meine, jetzt mit iRacing und so, das ist dann komplett etwas anderes. Dort kannst du gar nicht Third Person. Du kannst aber den Abstand messen, wo du zum Bildschirm sitzt, damit du auch wie im echten Auto reinsitzt. Weißt du? Dann tust du den Augenabstand zum Bildschirm und wie groß dein Bildschirm ist, dann sagst du den Ausschnitt, wo du wirklich im echten Auto rein wärst. Das ist das komplette Gegenteil von, glaube ich, Need for Speed.
Ja. Ja, genau, das ist das Need for Speed Unbound. Und ja, jetzt habe ich gemerkt, dass gerade mein Recording da bei mir einfach gestoppt hat. Ich glaube, die Speicherkarte ist voll. Das heißt, ich muss da schon das Backup nehmen. Das wird abenteuerlich, das zusammenzuschneiden. Aber es ist geil, ich habe gerade jetzt gesehen, es ist nicht mehr rot. Aber das spielt ja dann vielleicht eine Rolle. Da können wir jetzt gleich noch kurz, wenn wir es ja angekündigt haben, die Community fragen. Und Ich kann eben, wir sagen immer, hey, schickt uns eure Fragen und so, aber es kommen selten sehr viele, wenn überhaupt. Und darum bin ich, wir sind die Woche über den OpenAI gestossen und ich habe gefunden, komm, ich frage jetzt halt einfach die künstliche Intelligenz, die soll uns ein paar gute Fragen schicken. Und ich habe die gefragt, soll uns doch mal ein paar lustige Fragen zu Videogames oder Film oder Technologie stellen. Und es sind ein paar lustige Sachen rausgekommen. Aber bei dem kann ich jetzt aber nicht.
AI unsere Podcasts gelost oder was?
Nein, du kannst ihre Fragen stellen. Mhm. Oder du kannst. Ich habe dann einfach gesagt, stell uns eine Frage.
Okay. Oder?
Und sie denkt sich dann etwas aus. Und die eine ist recht lustig. Genau, vielleicht kommt die mit dem Super Mario. Und sie fragt, was würde passieren, wenn der Super Mario echt wäre und würde entscheiden, die echte Welt zu besuchen. Könnte er seine Kräfte nutzen? Also weißt, so Gumpen und Gegnergumpen, Feuerball werfen? Oder wäre er einfach ein regulärer italienischer was ist er? Ein Plumber?
Sanitär.
Ja, genau.
Sanitär. Und, ich sage, er ist ein italienischer Sanitär. Next!
Definitiv. Das wird ja auch der Film, glaube ich, so der Kinofilm, der jetzt rauskommt, macht das ja, glaube ich, etwa ähnlich. Dass er erst im Mushroom Kingdom kann er mit Pflanzen essen und führen und dort ist dann die ganze Magic. Ich
dachte, ja, oder vielleicht würde er einfach, vielleicht würde er sich einfach ein Pilzchen schmeißen und auf einem Drogentrip sein. Ich glaube, das YouTube-Video hat es auch mal gegeben.
Oder das?
Das wäre natürlich schon lustig mit Powers. Hey, gut, ins Gleiche geht eigentlich, warte mal. Die da. Gut. Was würde passieren, wenn Videogame-Figuren, das geht eigentlich das Gleiche nie, ihre virtuelle Welt würden rauskommen? Ja, gut, mal, das ist eigentlich genau die gleiche Frage.
Das ist absolut genau die gleiche Frage.
Einfach viel länger. Viel länger.
Apropos länger. Haben wir nicht noch eine echte Frage gehabt?
Aber muss das wirklich mal ausprobieren? Oder hast du irgendwie zum Beispiel gefragt, was ist. Hey, die ist geil, genau. Ich muss es da geschwind. Komm, wir nehmen zuerst noch geschwind die echte.
Nimm die echte und bereite die nächste Mal richtig vor. Und dann hätte ich auf Schweizerdeutsch übersetzen. Du kannst nicht on the fly von Englisch auf Deutsch übersetzen, das offensichtlich.
Ist, die ist gut. Englisch, ich muss es von Englisch auf Deutsch, auf Schweizerdeutsch.
das geht nicht. Das war
eine Virtual Reality Frage, aber das nehmen wir die fürs nächste Mal. Ich sehe, darum müsst ihr uns echte Fragen schicken, damit ich da nicht muss
AI fragen. Damit das nicht eine Rubrik wird, wo eigentlich 2,5 Minuten der Film die ist gut, sagt.
Ja, die haben vor allem interessant klingt, aber irgendwie, ja, eben.
Ja, vielleicht wäre es ein bisschen besser.
Ja. Also komm, genau, ja. Der Cedric hat aber gefragt, ich habe ja letztes Mal über die Tato Smart Thermostat. Ich glaube, der hat er aber gefragt. Phil, warum hast du nicht Homematic gekauft? Erstens das. Und vor allem, warum keine Akkus? Weil ich habe dort dann eben gesagt, die brauchen ja alle Batterien und dann haben die vielleicht nur ein Jahr. Und er schreibt, ich verfluche alle, die eine Batterie brauchen. Es gibt noch ganz, ganz wenige Beispiele, wo die Berechtigungen haben. Zum Beispiel, wenn es mehr Spannung braucht, wie eine Diabetespumpe von meiner Schwester. Und ich habe ihm dann schon zurückgeschrieben. Und Cedric, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe einfach verglichen und einfach Tado hat einen guten, oder Tado, ist ja deutsche Firma, hat einfach einen guten Eindruck gemacht. Bis jetzt funktioniert es auch. Und ich fange mit diesen Akkus. Ich bin das nachher auch mal noch nachschauen. Ich meine, die Batterien sind ja dabei, dann brauchst du die logischerweise einfach. Oder? Also, ich glaube, nachher würde ich auch mehr Akkus kaufen. Und ich brauche eigentlich auch sonst Akkus. Und er hat natürlich auch gesagt, kauf die von Ikea. Weißt du, die Lado.
Ja, ja.
Und bei Tado ist noch interessant, die schreiben, sie empfehlen genau eine Art Akku. Sie empfehlen Batterien und wenn Akku, dann nur so die Panasonic, weiss nicht Bezeichnung. Bin ich es googeln, die von Ikea, das sind die.
Ah.
Ikea, das ist einfach anders draufgeklebt, aber sind in diversen Tests sind, also man weiss es nicht zu 100%, aber offenbar zu 99% sind genau die gleichen, kosten ein Drittel. Und kannst du einfach die kaufen. Von dem her, ja.
Aber hat Tado nicht ein Abo-Modell, das ein bisschen scheiße ist?
Ja, du könntest... Also ich brauche es einfach nicht. Aber es sind gewisse Sachen sind hinter einem Abo, wo irgendwie 3 Stutz im Monat kostet. Ja, zum Beispiel, dass du automatisch die Heizung abregelt und das Fenster drauf tust. Genau. Das Geofencing, das es auch automatisch macht, glaube ich, wenn du weglaufst. Mhm. Oder geht das? Brauche ich halt auch nicht. Und eine gewisse Smart-Regelung und gewisse Auswertungen. Aber im Fall jetzt nichts, was ich gefunden habe, also keins, was ich auch nur annähernd bräuchte. Weil auch das aus dem Haus gehen, das funktioniert nur, wenn alle Personen dort verbunden sind. Das heisst, meine Frau und mein Kind müssen sozusagen ein Smartphone haben, damit das Ding, okay, jetzt mit den Kindern
sind nicht mehr.
Ja, also. Nein, aber sonst funktioniert es bis jetzt immer noch sehr, sehr zuverlässig. Alright, das sind die echten Fragen und die falschen Fragen gewesen. Also, ich mein, falls ihr keine kommen von euch, podcast@digitec.ch oder auf Discord oder wo auch immer, dann nehme ich einfach wieder den AI und dann, dann kommt es einfach wieder raus, wie es rauskommt.
Ja, ja, nein, dann übersetze ich es einfach zuerst, dann kommt es einfach schon gut.
also. Genau, also kommt dann, wie gesagt, nächstes Mal kommt dann einer von unseren ersten einfach Jahresrückblick. Ich weiß gar nicht, was wir das
jetzt haben. Ja, das haben wir nächste Woche, ich weiß gar nicht. Ich müsste schnell schauen im Outlook.
Entweder
wir sehen es dann, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich, sollte es Games sein. Ja, es ist Games. Es ist Games.
Alright. Ja, also komm, dann bis nächstes Mal und dann hoffe ich, dass ich das jetzt gut zusammenschneiden kann. Ciao zusammen.
Bis dann, ciao zusammen.
Bis dann.